Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Es ist endlich soweit, ich zitiere sofort, denn es ist gerade schon gefallen. Wir sprechen heute über The Witcher, die neue Netflix-Serie, die ab dem 20. Dezember, ein Freitag, international zu sehen ist. Und dieses Es ist endlich soweit kam von Hannah, die mir gegenüber sitzt. Hallo.
Moin, moin.
Und an meiner rechten Seite sitzt Tim.
Moin.
In diesem Trio werden wir heute ein bisschen über dieses neue Fantasy-Ding von Netflix sprechen. Ja, monatelang wurde darüber berichtet. Gerade in den letzten Wochen wurde nochmal richtig die Werbetrommel gerührt von Netflix-Seite aus. Ja, viele Featurettes, Trailer, Poster, das volle Programm. Das Neueste war, glaube ich, dass Henry Cavill höchstpersönlich in dem Ohrensessel saß und Witcher-Geschichten vorgelesen hat. Ja, soweit haben sie es getrieben. Und jetzt ist das Ding raus. Es gab ein strenges Embargo. Ihr werdet vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Folgen gesehen haben. Wir werden in diesem Podcast über die ersten 5 sprechen, so ungefähr. Mehr haben wir im Vorfeld nicht bekommen. Man wollte uns nicht alles verraten, bevor die Staffel losgeht. Dabei werden wir erstmal anfangen mit so ein bisschen generell was zum Thema Witcher, was sich hinter dieser Marke verbirgt, hinter den Büchern, hinter dem Videospiel vielleicht auch, was dazu existiert oder den Videospielen und wie die Erwartungen waren gegenüber dieser Serie. Und dann werden wir im zweiten Teil des Podcasts etwas genauer über die Stärken und Schwächen der Serie sprechen und vielleicht auch ein paar Mal spoilern. Das werden wir dann aber nochmal ganz explizit erwähnen. Gut, würde ich sagen, gehen wir in medias res, verschwenden wir keine Zeit. Schon mal als kleine Vorwarnung. Bei uns wird immer noch gebaut. Wir haben gerade vor der Aufnahme hat irgendeiner über uns im Nachbarbüro irgendwo gegen eine Wand geschlagen und jetzt ist es wieder weg. Wir hoffen mal, dabei bleibt's. Wenn nicht, sind diese rustikalen Klänge vielleicht auch ganz passend zu diesem Podcast, den wir hier aufnehmen, zu The Witcher.
Stellt euch eine Schmiede vor.
Richtig, irgendwie. Und den barbusigen Henry Cavill, wie er auf einen Amboss eindrischt. Irgendwie sowas. Legen wir los. Hannah und Tim. Ihr seid nicht umsonst in diesem Podcast, denn ihr seid in der Redaktion die ausgewiesenen Witcher-Experten, würde ich fast schon sagen. Ihr kennt euch gut mit der Videospielreihe aus, aber auch mit den Büchern. Wollt ihr euch mal für die Leute da draußen mal ein bisschen verorten auf dem Witcher-Spektrum? Ich nenne es einfach mal so. Hannah, fang du bitte an.
Genau, also du hast es ja schon erwähnt eingangs, es ist endlich soweit. Ich habe nämlich gefühlt, es fühlt sich so an, als hätte ich The Witcher wirklich sehr oft im Podcast erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber ich glaube, es stimmt wirklich. Und ich erinnere mich auch, wenn man so das Jahr Revue passiert, wir waren ja in Köln Anfang des Jahres und ich glaube, da ging es auch um die Highlights. Und da war ja im Januar noch nicht so ganz klar, ob Witcher wirklich fertig wird, glaube ich. Ne? Und wir dachten es, ich glaube, wir haben es auch erwähnt explizit. Und jetzt ist es soweit, genau. 20. Dezember wurde lange gemunkelt, dass es auch zu diesem Ausstrahlungstermin kommt und auf dem Spektrum bin ich absoluter Gamer-Fan. Ich muss es leider sagen und ich glaube, die Leute, die sich auch so ein bisschen mit Witcher auseinandergesetzt haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wissen auch, dass die Gamer-Community eine sehr, sehr starke Community ist. Und dazu zähle ich, ich habe nur Witcher 3 gespielt, Wild Hunt, muss ich zugeben. Mhm. Nicht mal 2 und 1, das ist bei mir auf der Liste. Ich würde es auch gerne spielen, ich überlege sogar nochmal 2 jetzt ranzugehen im Dezember, zu Weihnachten. Aber ich liebe Witcher 3 so sehr, dass ich dieses Spiel wirklich sehr, 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 sehr viele Stunden gespielt habe und es abgöttisch liebe. Und deswegen bin ich auf dem Spektrum absoluter Gamer-Fan. Ich habe die Kurzgeschichtenbände gelesen und den ersten Romanband, bin aber, wie gesagt, Gamer auf dem Spektrum.
Tim, wie sieht's bei dir aus? Bist du ein bisschen mit den Büchern von Andrzej Sapkowski? Wir müssen ihn ja mal, oder Andrzej, der Name, der hat dieses D-R-Z-E-J in seinem Vornamen. Andrzej Sapkowski, der polnische Autor, bist du mit dem vertraut oder ist es bei dir auch eher die Videospielreihe, die da bei dir die Saat gesetzt hat?
Ich kann mich da sehr, sehr ähnlich einordnen. Allerdings habe ich damals mit dem ersten Teil auch angefangen, der mich sehr, sehr überrascht hatte und mich in diese ganze Welt eingeführt hatte. Sehr, sehr positiv überrascht hatte und habt den rauf und runter gespielt. Da hat es ja lange gedauert bis zum zweiten Teil, auf den ich mich dann sehr gefreut hatte. Und Ja, ganz besonders der dritte hat es ja auch der Gaming-Welt komplett angetan gehabt. Zu Recht, muss ich auch einfach sagen.
Game of the Year, glaube ich, auch irgendwie bei vielen geworden.
Ja,
ist mittlerweile auch noch eine wunderbare Game of the Year Edition, die ich mir tatsächlich dieses Jahr mal ein bisschen angeguckt habe. Ich habe auch ein paar Stunden mal rein versenkt, wobei das gar nicht meins ist eigentlich, Rollenspiele und Fantasy. Aber ich muss auch sagen, es spannt einen doch durchaus ein.
Es ist eines der aufwendigsten Spiele, die man wirklich gesehen hat. Vom Soundtrack über Voice Acting, über die Grafik, über das Worldbuilding, über die
Kostüme.
Da ist wieder Kostümporn, Hannah Start. Ja.
Die Anzahl an Quests und wie liebevoll sie trotzdem für diese Anzahl noch gestaltet sind. Also das ganze Spiel von vorn bis hinten, man merkt, wie viel Mühe da reingeflossen ist und auch wie viel Geld tatsächlich auch. Das merkt man vorne und hinten und es hat funktioniert für mich. Auf der Buchseite, tatsächlich haben wir, glaube ich, auch eins der Bücher mal ausgetauscht. Ich kenne auch den ersten Band und die Kurzgeschichten. Bin allerdings auch dementsprechend nur rudimentär mit den Werken vertraut und komme da ja auch eindeutig aus der Gaming-Ecke.
Wobei es ja auch sehr interessant ist, weil auch im Vorfeld gesagt wurde, dass die Netflix-Serie sich vor allem an den Büchern von Sapkowski orientieren wird und weniger an den Videospielen von CD Projekt. Man will da wahrscheinlich sich so ein bisschen von trennen, um gewissen Erwartungshaltungen entgegenzuwirken. Das ist aber schon eher ein Ding der Unmöglichkeit, oder Anna? Du grinst auch schon. Es ist schwierig, sich davon zu trennen.
Ja, ich denke, vielleicht müssen wir es einmal kurz erwähnen. Der Autor Sapkowski, und ich glaube, wir werden viele Namen falsch aussprechen, also sorry vorab, war ja sehr explizit auch in seiner Äußerung, dass er kein großer Freund der Games ist. Auch CDPR, das ist erwähnt, auch ein polnischer Entwickler, super erfolgreich. Aber Sapkowski und, sag ich mal, Gamer per se sind jetzt nicht seine Freunde. Also es sind da sehr viele Zitate auch im Netz zu finden. Alles sind natürlich Übersetzungen, dürfen wir auch nicht vergessen.
Es gab auch einen millionenschweren Rechtsstreit zwischen dem Autor und CD Projekt.
Ich wollte gerade sagen, er hat sie auch verklagt, genau, weil als damals die Rechte verkauft wurden zu Witcher 1, und ich glaube, es war ja auch das erste Game, ne, von CDPR, das war ja das Ungewöhnliche.
Das war zumindest eins der ersten großen Projekte von denen überhaupt.
Haben die CDPR-Entwickler ihm natürlich angeboten, auch Royalties, ne, zu bekommen, und er meinte, nein, auf gar keinen Fall, das wird niemals ein Erfolg, gib mir $10,000 grob und gut ist. Und dann haben die CDPR-Leute noch irgendwie ihre letzten $10,000 zusammengekramt, ihn ausbezahlt und dann wurde aber, ich glaube, 2018 hat er die Klage auf den Weg gebracht, denn es ging um die Rechte ganz grob um Band 2 und 3, also Spiel 2 und 3. Und im Endeffekt, meines Wissens auch, haben die sich geeinigt, also es ist nicht bekannt, um wie viel Geld. Er wollte, glaube ich, $16 Millionen haben grob. Mhm. Und im Endeffekt, da es auch so ein gewisses Rechtegesetz in Polen gibt, was, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich ist weltweit, haben die sich auf jeden Fall geeinigt. Mhm. Er hat sozusagen Geld gesehen. Wie hoch diese Summe war, ist nicht bekannt, soweit ich weiß. Aber ja, deswegen glaube ich, unter Gamern ist es bekannt, dass Sapkowski, sage ich mal, nicht der beste Freund ist. Aber ich denke, ne, das ist auch dann vielleicht seine Meinung und gut ist.
Ja, da muss man aber auch sagen, dass es wirklich dann vielleicht eine gewisse Gefahr darin auch liegt, dass halt viele Leute natürlich vor allem mit dem Spielen vertraut sind und jetzt vielleicht eine Serie kommt, die nicht ganz sich an diesen orientiert, sondern eher mehr mit dem Autor zusammenarbeitet. Es wurde zwischendurch mal gesagt, dass er mit beteiligt ist als Berater. Das hat er dann irgendwann im Interview auch wieder abgestritten. Ist ein bisschen undurchsichtig. Aber ich glaube, er hat der Serie mehr seinen Segen erteilt als den Spielen.
Definitiv.
Und von daher ist es natürlich dann auch nicht ganz so einfach, was Erwartungshaltung angeht. Ich denke gerade bei euch, die ja auch sehr interessiert sind an diesem Thema, war da auch ein bisschen was im Vorfeld, wo man dachte, wird das was, kann das was werden? Wie ging es euch da? Wie war da bei euch die Gedankenwelt zu dem Moment?
Die erste Nachricht war natürlich erstmal Freude, weil das ist natürlich eine Reihe, die wirklich so cineastisch auch in den Spielen gestaltet war, dass man es sich wunderbar auch in Serienform vorstellen könnte. Und allein von der epischen Tragweite dieser Geschichten kann man so viel erzählen. Es gibt so viel wirklich anzureihen und man kann sich einfach vorstellen, dass es wunderbar funktionieren könnte, wenn es gut inszeniert ist und wenn es die richtigen Schauspieler findet, die richtige Crew, die richtigen Autoren und dementsprechend erstmal Freude.
Ja.
Allerdings natürlich vorsichtig, weil so ein Projekt ist riesig und je mehr man, ich sag mal, je mehr man erwartet, desto tiefer kann man fallen letzten Endes.
Immer so, ja.
Ich glaube, da spielen auch noch zwei Dinge mit rein. Zum einen wurde es ja schon mal verfilmt. Mhm. Also das dürfen wir nicht vergessen. Oh ja,
eine Hexerserie und ein Hexerfilm, ne?
Deswegen, und da sind ja schon, sage ich mal, wenn man da so ein bisschen mal in den Deep Dive geht, man findet auch recht viel dazu bei YouTube. Ja, es ist nicht gut. Beides nicht. Also es war natürlich, sind polnische Produktionen, die Serie und auch der Film. Und ja, also sollte man vielleicht auch schnell wieder vergessen. Ja. Aber du hast es ja auch schon erwähnt. Ich glaube, was das Besondere auch an der Brand oder an der Marke Witcher ist, ist, dass ja die Gamerliebe so wahnsinnig groß ist, weil das Spiel einfach so wahnsinnig gut ist und dass, glaube ich, die meisten Leute da ja auch wirklich 100 Stunden plus rein investiert haben. Und das fördert ja, sage ich mal, auch, wenn du dich über 100 Stunden mit so einem Ding beschäftigst, dann sind deine Erwartungen automatisch so viel größer. Gerade wenn es qualitativ so gut gemacht wurde. Ich meine, das Spiel ist von 2015, jetzt Witcher 3. Ja. Und trotzdem ist es immer noch eins der meistgespielten Spiele jedes Jahr. Also das ist Wahnsinn. Also jetzt nicht Top 10, aber ich würde sagen Top 20 ungefähr. Und jetzt hatten wir ja auch zum Beispiel, es kam jetzt erst kürzlich auf der Switch raus, ne? Und dann siehst du
der
auch
Switcher, ja.
Und dann siehst du ja auch so ganz viele süße Posts von Leuten, die es dann, weißt du, in der Bahn spielen oder unterwegs spielen. Die Leute kriegen einfach nicht genug davon. Mhm. Und ich meine, ich bin auch kurz davor, wirklich meinen dritten Playthrough zu starten. Das ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Ich wundere mich über mich selber.
Ja. Kommen wir langsam auf die Serie zu sprechen. Tim hat es gerade erwähnt, richtige Crew, richtige Autoren oder Autorin als Showrunner wurde ich glaube irgendwann Ende 2017, Anfang 2018 Lauren Schmidt-Hisrich oder Hisrich, wieder ein Name, wo man sicher sieht, wie man ihn ausspricht, bekannt gegeben, nachdem halt im Mai 2017 von Netflix generell gesagt wurde, wir machen eine Serie zu Witcher. Vorher, habe ich gelesen, war sogar ein Film erst in der Planung, nur zu Witcher. Und dann hat aber irgendeiner aus dem tieferen Produzententeam bei Netflix gesagt, seid ihr verrückt, lass uns doch aus den ganzen Büchern einfach eine Serie machen, weil wir können das nicht zusammendampfen auf einen Spielfilm. Hisrich ist es dann geworden, oder Schmidt-Hisrich, die vorher bei so Sachen wie West Wing mitgeschrieben hat oder auch ganz über Netflix, Daredevil, Defenders, The Umbrella Academy, und die dann auch gleich gesagt hat, sie ist ein großer Fan und sie möchte einen diversen Writers Room irgendwie mitbringen und vielleicht auch so ein bisschen was an dem Klassischen, was man so vom Witcher vielleicht vorstellt, was verändern, was Charaktere angeht, wodurch wieder gleich ein Teil der Fans auf die Barrikaden gegangen ist, das wird dann nicht unser Witcher, wie wir es kennen. Es ist leider so eine Plage unserer Zeit, oder? Also, wie habt ihr das da so mitbekommen? Weil ihr das auch ein bisschen übertrieben, die Reaktion einiger Leute? Oder könnt ihr das nachvollziehen, dass das ihr Heiligtum ist und sie wollen, dass es so getreu wie möglich umgesetzt werden muss?
Also zum einen fand ich, sie war ja sehr, sie hat viel darüber berichtet, wie sie rangegangen ist an die Sache. Sie war sehr offen damit.
Und das fand Twitter ich, sehr aktiv
genau, auch. Genau, und das fand ich sehr schön, also welche Bücher sie sozusagen nimmt, welche Geschichten sie adaptieren möchte, wie der Writers Room aufgebaut ist, was sie sich vorstellt. Und das finde ich eigentlich generell löblich, dass auch ein Showrunner, sag ich mal, in dem Prozess des Schreibens sehr offen damit umgeht. Was die Diversität, genau, danke. auch in der Schauspielerwahl, im Casting angeht, bin ich ja auch immer jemand heutzutage, der sagt, finde ich gut. Klar gab es dann auch so ein bisschen die Puristen, die sagten, das ist irgendwie ein slawisches Werk, ne? Ist ja auch bekannt, spielt in der slawischen Mythologie größtenteils, wie sich wieder Leute aufregten. Ganz ehrlich, Felix, ich achte da nicht mehr drauf.
Das ist auch das einzig Richtige, würde ich mal sagen.
Also es ist mir jetzt auch wirklich Schnurz, ob jetzt irgendwer sagt, ihre Haut ist zu braun und sie sieht nicht weiß genug aus, weil sie nicht slawisch genug aussieht.
Die konnten da gar nicht gewesen sein zu dieser fiktiven Zeit in diesem Fantasy-Universum.
Es tut mir leid, ich nehme das nicht mehr ernst. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen, weil was diese Diskussion ist für mich obsolet.
Ja, gibt es jedes Mal. Also jetzt ist es natürlich, die Videospiele haben wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass es noch ein viel festgefahreneres optisches Bild von den Charakteren gibt. Das heißt, die Leute kennen die schon optisch. Es ist nicht nur, dass sie sich die vorgestellt haben und vielleicht gesagt haben, na gut, ein Hautton tiefer oder heller oder dunkler wäre für mich kein Problem. Aber sie haben schon ein komplettes optisches Bild aufgebaut bekommen und haben wahrscheinlich gesagt,
meine Jennifer muss so aussehen.
Jennifer.
Sorry, ja. Also wirklich, wir könnten immer einen Schnaps trinken, wenn hier ein Name falsch ausgesprochen würde, würden ja blitzeblau rausgehen aus dem Studio. Der prominenteste Name, der sich dann der Produktion angeschlossen hat, in der Hauptrolle, September 2018 war es, ist dann Superman höchstpersönlich gewesen, Henry Cavill. Und das war schon eine ganz schöne Ansage, muss ich sagen, weil der war gerade zu der Zeit auch durch Fallout, den Mission Impossible Film und generell sein Engagement für DC eine ziemlich große Nummer und generell ein sehr sympathischer Zeitgenosse, ist mal mein Eindruck. Und selbst anscheinend auch Witcher-Fan.
Ich wollte gerade sagen, soweit ich mich erinnere, gab es da ein Interview, ich glaube, es war sogar mit IGN, bin mir aber nicht ganz sicher, zu, ich glaube, Superman. Und da kam irgendwie raus per Zufall, dass er so ein großer Witcher-Fan ist. Ich glaube, er von den Games, wenn ich mich recht erinnere, kann auch falsch sein. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass er dann viel mehr sozusagen jetzt in der Casting, in der Casting-Lotterie auf einmal ganz vorne war, weil das natürlich auch für uns Gamer, ne, wir freuten uns natürlich, dass endlich mal jemand da ist, der auch die Games wahnsinnig irgendwie geil findet. Und das ist natürlich, wie du schon sagtest, ein sehr sympathischer Dude. Aber ich hatte das Gefühl, das kam in einem Interview sozusagen am Rande raus, dass er ein großer Fan ist, und das finde ich ja potenziell auch immer süß. Muss nicht sein. Der Schauspieler muss jetzt nicht ein Fan von der Marke sein. Aber das war natürlich, sage ich mal, sehr positiv, glaube ich, für seine Wahl auch.
Tim, ich erinnere mich an das erste Bild von Henry Cavill, von so einem komischen Test-Screening. Ja. Da hat er ordentlich sein Fett abbekommen, zum Beispiel die ganze Produktion. Warst du da auch etwas skeptisch erstmal? Das sah ein bisschen komisch aus, wie so eine hier bei Deko Behrendt am Gleispark in Berlin, schöne Perücke gekauft in der Werbepause und dann drüber geschmissen.
Er war so ein bisschen aus wie ich weiß nicht, wie Winnetou mit grauen Haaren. Das hat einfach nicht funktioniert.
Ja, ich hatte so einen alten Legolas auch ein bisschen.
Ja, oh ja, eine Mischung aus Legolas und Winnetou war so ein bisschen.
Inwiefern Elben alt werden können, ist natürlich schwer zu sagen, aber irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, das war einer der ersten Eindrücke, die man von der Produktion bekam. Und das, anschließend hat man ja, glaube ich, auch ein paar Kostüme von gewissen, ich meine, das waren Soldatenkostüme gewesen, wo die Leute auch gesagt haben, Leute, das sieht aus wie billiges Cosplay.
Das sieht aus wie die Skrotum-Rüstung, möchte ich betonen.
Das einmal leicht faltige Rüstung war es, ja. Da hat die Fantasie relativ schnell wild gespielt.
Ja, und es waren die ersten Screenings, die Leute haben, beziehungsweise die ersten Bilder von den Sets, und haben gesagt, naja, es kann auch sein, dass sie daran arbeiten, dass sie die überarbeiten.
Angst ist mitgeschwungen.
Es kam ein bisschen die erste, das war so die erste konkrete Skepsis, die man gespürt hat dann.
Ja. So viel erstmal zu dieser generellen Entwicklungsgeschichte, zumindest grob zusammengefasst, und was sich so im Vorfeld von The Witcher zusammengebraut hat, das jetzt, wie gesagt, da ist. Kurz vor Weihnachten, auch sicherlich keine dumme Idee, ne, die freien Tage von den Leuten nutzen, damit die schön ihre Zeit investieren. Absolut, in seinen Binge-Marathon, ist mittlerweile ja auch eine beliebte Veröffentlichungsmethodik, hat man zum Beispiel, glaube ich, letztes Jahr bei Jack Ryan ganz gut gesehen in den USA, was immer durch die Decke gegangen ist, die erste Staffel, weil es über das Labor Day Wochenende gezeigt wurde. Und da hatten die Leute einfach 4 Tage Zeit, 8 Folgen zu sehen, und das hat mit die besten Zahlen, die Amazon jemals hatte. Und ich glaube, was Ähnliches erhofft man sich natürlich jetzt auch hier mit The Witcher.
Ich würde auch wetten, dass am 28. die PM rausgeht mit 40 Millionen Leute.
Relativ zeitnah, ja, noch so einen schönen Boost. Was man dann darauf geben kann, ist wie immer schwer zu sagen, ne? Diese Netflix-Zahlen, wer im Endeffekt das gesehen hat und wie lange. Es gibt ja auch so mittlerweile so Insights, ab wie viel Prozent überhaupt eine Folge vervollständigt ist oder als View gezählt wird. Müssen wir mal sehen, darf man vielleicht nicht so sehr auf die Goldwaage legen, aber wir reden jetzt mal ein bisschen konkreter über The Witcher, und wir fangen erstmal damit an, dass wir, nachdem wir euch jetzt ein bisschen Hintergrundwissen gegeben haben, euch erklären oder euch sagen, was es überhaupt in dieser Serie geht. Und diese glorreiche Aufgabe übernimmt Tim.
Ja, also, The Witcher geht und dreht sich um die besagte Hauptnamens- und titelgebende Person, Geralt of Rivia. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Englisch oder Deutsch Namen haben. Sage ich immer von Riva oder sage ich of Rivia? Ich habe die Spiele auf Englisch gespielt, also entschuldigt, wenn ihr dies auf Deutsch kennt, aber mir sind die Namen im Englischen geläufiger. Also nennen wir ihn mal Geralt of Rivia. Das ist unser besagter Witcher, und der ist ein Mutant, was man nicht direkt bis auf die Augen auf dem ersten Blick sehen würde, der durch eine, sagen wir einfach mal ganz simpel, durch eine Fantasy-Welt streift mit seinem Pferd.
Mach's so einfach wie möglich am besten, ja, weil es wird noch kompliziert genug, glaube ich.
Der stiefelt durch eine Fantasy-Welt und gegen gute Bezahlung erledigt er Aufträge, indem er die Leute von hauptsächlich Monstern befreit. Und das ist sein Job, und im Grunde steigt die Serie auch in einem Job ein, und damit fängt es letzten Endes an.
Genau. Wir werden dann noch in diese besagte Fantasy-Welt eingeführt, die aus verschiedenen Ländereien besteht, aus verschiedenen Fraktionen. Ja. Es gibt Königinnen und Könige da, Machtbestrebungen hier, potenzielle Kriege dort. Viele Figuren geben sich die Klinke in der Hand. Es gibt auch sowas wie Zauberei, also Magie spielt eine wichtige Rolle. Also es ist eigentlich so eine klassische Fantasy-Welt, wie wir uns die vorstellen. Und grundsätzlich dreht sich halt wirklich alles um The Witcher und noch weitere Figuren, über die wir jetzt vielleicht noch im Detail dann sprechen werden, die auch schon bei den Promomaterialien relativ prominent vorgeschoben wurden. Nennen wir sie beim Namen zum einen. So, jetzt geht's nämlich los, Freunde. Yennefer.
Yennefer, auf Wengeburg.
Ja, Yennefer auf Wengeburg, gespielt von Anya Charlotra. Und dann noch die gute Freya Allan, die relativ ein Newcomer ist, die Ciri spielt. Also es ist auch nur ihr Spitzname, oder? Sie hat auch so einen längeren Namen.
Cirilla, wie möchte man es aussprechen?
Die letztgenannte ist so eine junge Prinzessin, die ein großes Geheimnis umgibt und über besondere Fähigkeiten im Endeffekt verfügt. Und die andere ist halt so eine Zauberlehrlinge. So eine junge, angehende Magierin, die vielleicht noch irgendwie eine wichtige Rolle spielen könnte im Leben von Geralt. So, damit haben wir eigentlich erstmal grundsätzlich das zusammengefasst, um was es geht. Jetzt können wir eigentlich schon so ein bisschen uns darüber austauschen, wie uns das denn gefallen hat. Wir haben alle so ein bisschen mehr als eine Folge gesehen. Bei mir lief tatsächlich relativ fix hintereinander die 5 Folgen durch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Da war irgendwie eine gewisse Neugier geweckt, wobei das nicht dafür sprechen muss, ob die Serie jetzt gut ist. Muss ich schon mal voranschieben. Aber wie war denn euer erster Eindruck nach all dem Warten von The Witcher? Hanna, bitte, du darfst gerne anfangen.
Ich war geschockt. Es tut mir wirklich leid. Und ich weiß, ich werde wieder ganz viel Shit dafür kriegen. Aber allein die erste Szene, die haben wir ja auch schon im Trailer teilweise gesehen. Deswegen, glaube ich, können wir sie auch erwähnen. Wir sehen also den Witcher, wie er gegen eine Kikimora, glaube ich, heißt sie. Aus dem Spielen kennen wir sie auch. Eine Art Spinnenwesen, schätze ich jetzt mal. Ich kenne das Lore nicht so gut.
Ja.
Im Dunkeln an so einem Teich kämpft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, ich sehe einen Screener, der noch nicht bearbeitet wurde. Das war mein erster Gedanke.
Die Frage kam tatsächlich öfters auf,
Und wir kennen das ja, also vielleicht nochmal zur Information da draußen. Es gibt manchmal, gerade wenn es Serien sind mit sehr viel CGI, zum Beispiel Game of Thrones oder so, dann gibt es Screener, die halt noch nicht ganz fertig sind. Sprich, die letzte Überarbeitung, der letzte Feinschliff der Postproduktion fehlt noch. Und trotzdem gibt man es vorher an die Journalisten raus. Und dann ist meist so ein Hinweis irgendwie, die Opening Credits fehlen vielleicht noch oder irgendwelche technischen Effekte.
Genau. Und dann ist manchmal auch ganz witzig, wenn wirklich im Hintergrund mal ein Greenscreen zu sehen ist, so okay, da wird dann noch was eingefügt.
Also das wäre nicht ungewöhnlich gewesen. Ja. Die Screener kamen ja ungefähr so vor 3 Wochen, würde ich sagen.
Die waren recht früh auf jeden Fall.
Und es ist ja auch schon relativ lang fertig. Also wenn man so mit Leuten aus der Branche spricht, dann ist es schon relativ lang fertig, komischerweise. Und das war wirklich mein erster Gedanke, denn ich fand, es sah nicht gut aus. Es tut mir leid. Und man sieht auch so eine typische Szene, wo Geralt so hochspringt oder wegfliegt. Und ich hatte das Gefühl, die Drähte sind noch dran. Ich hatte das Gefühl, es sah halt nicht wie eine flüssige Bewegung, wie wir das ja auch mittlerweile in Actionsequenzen kennen, gerade auch in asiatischen Actionsequenzen, die ja wirklich fantastisch sind diesbezüglich. Und ich dachte wirklich, wo sind die Bänder? Und das hat mich echt so ein bisschen geschockt. Und dann dachte ich, okay, na los geht's. Aber das war leider mein erster Eindruck, erste Szene Witcher.
Tim, wir haben dann bestätigen können, dass es tatsächlich die finalen Fassungen waren der Episoden. Nochmal nachgefragt an der Quelle. Du hattest auch ein ähnliches Problem anfänglich oder generell erstmal gehabt, ne? Dass es sich nicht so richtig fertig anfühlte.
Ich habe deswegen auch nochmal nachgefragt, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass sie diese Effekte so stehen lassen, weil es gibt für mich immer so viele Möglichkeiten, schwaches CGI zu umgehen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es einer der Schwachpunkte ist, die man hat. Man kennt sein Budget, man kann vorher einmal sehen, wie sowas ungefähr aussieht und was man darstellen will. Und da ist es ein Punkt, wo für mich dann die Regie gefragt ist. Sie sagt, okay, wir wollen möglichst wenig zeigen, weil wir wissen, dass Monster, wenn wir das zu lange die Bewegungen zeigen, es zu ausland ist, sieht es einfach schrottig aus.
Verfliegt der Zauber, ist es einfach so. Ja,
absolut. Und leider haben sie sich in mehrfacher Hinsicht übernommen, was diese, oder ihrem CG viel zu viel zugetraut. Denn es sind nicht nur die Monster, die da Probleme machen, sondern für mich waren es auch oft irgendwelche großen Establishing-Shots von Städten oder Schlachtfeldern. Alles, was einfach mal groß rausgezoomt war, bei dem konntest du mindestens an den Ecken und Kanten sehen, dass das CG war. Und ich will doch keine CG-Stadt. Das reißt einen aus dieser Immersion einfach raus, die Serie kreieren möchte.
Man merkt tatsächlich so bei ein paar Szenen, die eher so in gesetzteren Settings sind, dass da anscheinend wirklich auch Kulissen gebaut wurden. Das fühlt sich auch besser an, wobei man auch da ab und zu das Styropor förmlich schmecken kann. Das ist leider so. Aber
schon Kopfschmerzen vom Augenrollen.
aber der Punkt, den du gerade ansprichst, Tim, das ist mir auch aufgefallen, dass gerade Weiteraufnahmen, wo man dann auch irgendwelche Effekte setzt, doch sehr krass abfallen. Was schade ist, man will natürlich gleich ein episches Ausmaß bewirken. Man möchte gleich den Leuten zeigen, das ist eine große Welt, in der wir leben, und es gibt diese kleinen Momente, es gibt aber auch diese großen epischen Momente, und wir möchten euch alles geben. Und das ist für mich so ein bisschen, gerade nach dem Piloten, wenn wir nur mal da stehen bleiben, so ein bisschen die Krux an der Sache, dass man sich natürlich sehr viel vorgenommen hat und dementsprechend auch sehr viel macht und von allem etwas machen will, ohne wirklich eine grundsätzliche Idee zu verfolgen oder einen roten Faden zu haben, zu sagen, okay, vielleicht müssten wir einfach auch in der ersten Folge uns an der Stelle ein bisschen drosseln und das langsam aufbauen. Nein, wir werden gleich, und so hat es sich für mich ab und zu angefühlt, in eine relativ generische Fantasy-Welt eingeführt, die jetzt noch nicht so wirklich heraussticht und dementsprechend auch mich erstmal ein bisschen kalt lässt. Und dann werde ich persönlich, das ist vielleicht für euch anders gewesen, weil ihr ein bisschen mehr vertraut seid mit diesem Universum, aber ich persönlich werde dann mit tausenden Namen bombardiert und Ländern, wo ich überhaupt nicht weiß, woran ich gerade bin. Und ich habe dann ein Problem, mich natürlich zu investieren. Weil ich sage, okay, wer ist jetzt, was ist jetzt Sintra und Nilfgaard, was wollt ihr? Ich kenne die ja ein bisschen, aber ich stelle mir gerade jemanden vor, der einfach mal reinguckt und denkt, okay, nach einer halben Stunde, what the fuck is happening?
Ja. Also ich gebe, also das war auch mein Gefühl. Ich schaute es, und speziell so ab Minute 10 sehen wir ja hier Strigobor, glaube ich, ne?
Ja.
Der Magier. Und wir sehen sofort auch unsere ersten Ladies oben ohne, möchte ich betonen, im Hintergrund. Ich dachte mir auch so, Game of Thrones lässt grüßen.
Minuten-Counter 10, Ding.
10, genau,
ja.
Ding.
Kannst du eine Eye-Uhr nachstellen.
Und ich fand, das sah auch noch so wie so CGI aus. Also es war doppelt irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob dir so aufgefallen ist.
Seine Zauber-Traumillusion.
Und es sollte natürlich auch ein bisschen künstlich aussehen, aber es hat mich irgendwie komplett rausgeholt. Ich sah Brüste, und dann war es wirklich so Name-Dropping. Und ich meine, ich habe wirklich viel Zeit in dieser Welt verbracht. Ich habe viel Lore, ich weiß nicht, YouTube-Videos, Artikel gelesen sozusagen. Damals, aber auch verteilt über die letzten 4 Jahre. Und ich dachte so, Moment, wer war das nochmal? Was? Dann muss ich nochmal Pause machen und dachte, was? Wo sind wir nochmal? Wer war nochmal Strigobor? Was? Ich musste wirklich Sachen nachlesen, und ich dachte, wenn ich das schon tun muss, nicht, dass ich so viel Ahnung davon habe, auf gar keinen Fall, ne? Aber dann dachte ich, wie soll denn der Normalzuschauer mit diesem Name-Dropping ab Minute 10, und ich glaube, diese Szene mit Strigobor ist relativ lang, es sind fast 5 Minuten, ist nur Name-Dropping und irgendwie Plot-Erzählung. Da dachte ich mir, oh Gott, die müssen ja vollkommen abschalten.
Es ist ein Risiko, was daran liegt, auf jeden Fall. Also bei der Strigobor-Szene kann man der vielleicht noch, ich muss meiner Rolle gerecht werden als Mittler, als Diplomat, kann man der ja noch ein bisschen abgewinnen, eventuell, dass dadurch die Hauptfigur etwas an Farbe gewinnt, dass man halt so ein bisschen Verständnis dafür bekommt, was ein Witcher motiviert, wie er durchs Leben geht, was seine Philosophie ist. Das ist ja auch so ein bisschen wichtig, dass man am Anfang erst mal weiß, okay, meine Hauptfigur, was motiviert ihn, beziehungsweise wie tickt der? Und
was hat er für eine Welt?
Genau, und da muss ich ehrlich zugeben, dass mir das eigentlich ganz in Ordnung gefallen hat. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass mir Henry Cavill durchaus gefällt in dieser Rolle, und dass man durchaus schon mal eine gewisse Vorstellung davon bekommt, wie halt der Witcher vorgeht, was für moralische Vorstellungen er hat, dass der nicht wirklich unterscheidet zwischen verschiedenen Übeln, sondern irgendwie versucht irgendwie so einen Mittelweg zu finden, das vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit ist, aber dass er auch sagt, okay, nur weil du mir sagst, dass die böse ist, heißt das nicht, dass sie böse ist. Es gibt immer zwei Seiten der Geschichte, und wo finde ich mich wieder in diesem ewigen Konflikt? Und das ist ja auch generell ein Reiz, der die Figur an sich, ganz abgesehen von der Serie, wahrscheinlich auch in den Büchern und auch in den Spielen, ja schon hat. Ne? Dieser jemand, der unglaublich mächtig ist und der natürlich auch, an den sich viele Leute richten für oder wenden für Hilfe, aber der selber natürlich immer so ein bisschen durch diese undurchsichtigen Moraste der Moral durchwarten muss. Und das fand ich tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, um mal was Positives zu sagen.
Ja, das hat funktioniert auf jeden Fall.
Und du, ich muss es zugeben, ich fand Cavill als Geralt hat funktioniert. Also als wir ihn dann nach dem Kampf mit der Kikimora sozusagen in die Taverne gehen sehen, und man spürt auch so ein bisschen, dass vielleicht die Leute ihn nicht so mögen oder dass sie ein bisschen verwirrt sind oder ein bisschen Angst haben auch für ihn. Er funktioniert. Ich finde, er klingt auch gut. Ich finde, also die Stimme ist gut. Er grunzt auch immer so. Ich weiß nicht, was dir aufgefallen ist. Ne? So. Ja, was passt? Das ist wirklich.
Und das macht er tatsächlich. Ich habe mich teilweise gefragt, ob sie ihn nachsynchronisiert, weil er klingt wirklich sehr. von der ganzen Betonung wie der englische Voice Actor. Und das fand ich, ist wunderbar gelungen. Also, super. Cavill ist definitiv kein Stein des Anstoßes.
Seine Perücke hier sieht doch besser aus. Sie haben daran wirklich auch gearbeitet. Also wirkt
etwas natürlicher.
Genau, er trägt die Rolle. Und ich finde auch, er wirkt, ich möchte ihm folgen und ich möchte wissen, was mit ihm passiert. Trotz dessen fand ich dieses ich fand es ein bisschen clumsy als Pilot. Ich finde, glaube auch, dass man ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte und ein bisschen naturalistisch, ein bisschen weniger Kram einfach auf den Zuschauer drauf werfen müssen. Gerade, ich glaube, wir hatten es ja auch erwähnt, Felix, bei hier der letzten, wie heißt sie, Delevingne-Serie.
Carnival Row.
Ja. Genau, da war es ja auch so ein bisschen das ähnliche Problem anfangs, dass die erste Szene, so, du hattest diese Welt, du hattest eine Kampfszene, du wusstest gar nicht, wer ist und du wirst immer so überfrachtet bei Fantasy. Und ich denke immer, gib ihm doch ein bisschen Zeit. Lass diese Welt einfach immer, das Worldbuilding erstmal so auf dich einwirken, damit du weißt, wo du überhaupt bist.
Ja. Mit so einem kleinen Mikrokosmos anfangen ist einfach, das sind Happen, die wesentlich verdaulicher sind. Und man kann nicht einfach davon ausgehen, dass alle als Zuschauer sich Orte und Namen schon kennen, sich die auch noch merken können, davon mal ganz abgesehen, wenn sie mehrfach fallen.
Ich kann sie mir noch nicht mal merken.
Ja, und dass man sich die merken und gleich einordnen kann, dass, davon kannst du nicht ausgehen. Und das Ding ist, wenn ich so eine Serie mache und selbst wenn ich die Fans nicht die Leute nicht komplett an die Hand nehmen will, es muss für mich als Werk, losgelöst von einem Buch oder einem Spiel, nachvollziehbar sein für jemanden, der es noch nie gesehen hat. Und da sind Probleme.
Und noch kurze Klammer, ich habe mit ein paar anderen Journalisten gesprochen, zwei, die auch die Screener hatten vorweg. Und ich habe die beide überhaupt keine Ahnung hatten von der Witcher-Marke oder von der Geschichte oder irgendwas auf dem Spektrum, also ganz links auf null. Und sie meinten, sie hätten nichts verstanden im Piloten. Nichts. Ja. Sie hätten ihn ein zweites Mal geschaut und hätten dann vielleicht so ein bisschen mehr verstanden. Aber sie meinten, auch nach dem zweiten Mal schauen, hatten sie immer noch keine Vorstellung, wer ist, wo die Länder sind, wer die Leute sind. Und da dachte ich so, okay, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Das ist einfach zu viel war am Anfang.
Und man muss ja auch sagen, dass der Pilot an sich ja vielleicht noch nicht mal, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte von denen einführt, um was es geht, weil so ein Charakter wie Yennefer spielt dann überhaupt keine Rolle, wird dann erst in den folgenden Episoden eingeführt, dann ergibt sich erst dann auch ein Bild, dass es vielleicht auch verschiedene Zeitebenen gibt, auf der Handlung, auf die die Handlung erzählt wird, das ist halt, das ist dann, also es kommt immer mehr in diesem Topf. Und dann fühlt sich das alles sehr gehetzt an zwischendurch und dann betet man so ein bisschen drum, komm, zieht mal die Handbremse, lass das mal ein bisschen atmen und immer wenn es das tut, finde ich, wenn es sich zum Beispiel auch auf Geralt konzentriert und auf Figuren, auf die er trifft und wo er dann noch ein bisschen sich selber überdenken muss vielleicht, dann funktioniert das eigentlich gar nicht so verkehrt, aber dann will es gleich wieder nach den Sternen greifen.
Ja, das ist, je kleiner der Ausschnitt der Welt ist, den wir sehen, desto besser funktioniert es tatsächlich.
Was ich noch sagen muss, das Finale, sage ich mal, des Piloten ist ja der Kampf, ne?
Die Kampfszene. Oh ja, da möchte ich gerne drüber sprechen.
Und zwischen ihm und Renfrey, und ich fand generell, Renfrey hat gut funktioniert für mich. Ich fand, es war wie eine Art von amerikanischer oder englischer Marion Cotillard. Fand ich, war sehr lookalike ungefähr.
Wir hatten das Thema. Ich habe mich irgendwie an Lauren Graham aus Walking Dead erinnert gefühlt. Ja, Maggie, falls einige den Schauspieler
nannten. Genau, können wir mal abstimmen. Ja. Wer hat mehr beide gesehen? Im Endeffekt war ich sehr positiv überrascht. Ich fand Cavill mit Schwert ist superb.
Das muss ich auch sagen, die Kampfszenen, die Bewegungen sind flüssig, super. Das sieht super aus.
So, Freunde, und jetzt kommt ganz kurz mein GOT-Fun-Fact an dieser Stelle, und zwar, wer ist für Sword und Fights verantwortlich?
Unser Schwertdude.
Wladimir Furtig, der Night King aus Game of Thrones, ist tatsächlich hier Chefchoreograf, wenn es um die Kämpfe geht. Und man merkt, da ist Wucht dahinter. Gänsehaut. Der Nachtkönig kommt gerade reingesprungen.
Ich sehe die Doku wieder vor mir.
Ja, ja. Genau, Wladimir Furtig, auch in der Ewigkeit bei Game of Thrones immer mit koordiniert hat, wenn es um Stunts geht und Schwertkämpfe und dann halt später auch den Night King gespielt hat. Und man merkt es den Kämpfen an, die sind wuchtig, die haben Impact, wie man so schön sagt. Sind schön schnell geschnitten, aber nicht unübersichtlich, genau. Also da fand ich tatsächlich auch dieses erste kleine Finale im Piloten, gefiel mir gut.
Und Cavill trägt das auch, ich meine, der ist ja schon ganz schön aufgepumpt, ne? Ganz ehrlich, mir ist er ja auch schon fast zu breit, aber auch in seinen Bewegungen, klar, es ist wahrscheinlich ein bisschen schneller irgendwie, ne? Aber es sieht super aus und die Drehungen sind toll und diese tollen, flüssigen Bewegungen, die wir ja auch aus dem Spiel kennen, fehlt noch, dass er noch eine Rolle macht, finde ich, aber es funktioniert und ich glaube, er hat ja auch alle Stunts sogar selbst gemacht, soweit ich das gehört hatte.
Also, das, was ich ja gesehen habe, sah nicht so, man hat so oft nicht ein Double ausmachen können, also es waren schon, kann mich gut vorstellen.
Es ist einfach glaubhaft, dass er jemanden spielt, der diese Bewegung jeden Tag macht. Und das siehst du ihm wirklich, das kannst du dem einfach anmerken. Und das Das macht das Ganze einfach glaubhaft und greifbar und sieht einfach gut aus.
Was ich ein bisschen schade fand nochmal zum Piloten, diese Geschichte, wir erinnern uns ja auch im Buch, die Geschichte ist ja eigentlich sehr, sehr gleich erzählt wie im Buch mit warum er jetzt The Butcher of Blaviken heißt. Ja. Ich weiß nicht, was auf Deutsch ist.
Schlechter von Blaviken,
ja, glaube ich. Schlechter wahrscheinlich, ja.
Und ich fand ja sozusagen im Buch vielleicht das eine sehr krasse Geschichte, denn es geht ja wirklich darum, dass Renfri Strigobo töten will, klar, wir erfahren auch warum, aber dass sie ja sagt, ich töte alle Leute im Ort, wenn Strigobo nicht rauskommt. Und ich fand, das war eigentlich eine sehr interessante Ansatz. Mhm. Ich fand, der wird aber gar nicht so deutlich im Piloten. Jetzt, vielleicht habe ich es auch irgendwie, war ich nicht so aufmerksam, kann auch sehr gut sein.
Das Dilemma hätte man deutlicher stellen
können. Finde ich nämlich auch, weil es klingt eigentlich so, als ob sie in Anführungsstrichen nur das Mädchen umbringen will. Das klingt jetzt sehr hart von mir formuliert, aber ich finde sozusagen die Tragweite, die es wirklich im Buch ist, dass sie den ganzen Ort umbringen will, was ich eigentlich ziemlich schlau finde, also so böse es ist, aber zu sagen, hier, lieber Zauberer, du musst rauskommen aus dem Haus, sonst bringe ich jeden um hier in dem Ort, finde ich, ist schon eigentlich eine krasse Strategie. Aber ich finde, das kommt überhaupt nicht rüber im Piloten, was ich sehr schade fand.
Und dabei hat das sehr gutes Konfliktpotenzial oder auch Potenzial dafür, die Figur von Geralt noch weiter auszuschmücken, denn er muss sich ja zwischen diesem gängigen Übel entscheiden. Okay, was mache ich jetzt? Ne? Genau, ich kann eigentlich Renfri nicht töten, weil an ihr wurden Experimente durchgeführt, also sie sollte eigentlich umgebracht werden damals von Stregobor.
Und wurde auch missbraucht.
Genau. Und das Volle, also und auf der anderen Seite will halt Renfri unschuldige Menschen umbringen. Also wo findet er sich wieder? Und das ist irgendwie für mich auch immer das, was eigentlich die Figur so spannend macht. Ja. Und das müssen sie auch bespielen.
Und das finde ich nämlich so interessant, Tim. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber gerade wenn diese moralischen Fragen angedeutet werden in der Serie, habe ich so ganz starke Erinnerungen an Spielmomente, wo Missionen sind, die so krass sind. Mhm. Ich muss einfach das noch einmal kurz loben. Wo wirklich du nachher entscheiden musst als Spieler, bringst du das Monster um oder nicht? Und ich mich heute noch frage teilweise, habe ich die richtige Entscheidung gefällt damals in dieser Mission? Hätte ich es nicht umbringen sollen? Hätte ich es umbringen sollen? Und ich finde, das kam hier leider nicht rüber. Genau wie Felix sagte, das ist wirklich für mich die interessanteste Quintessenz der Bücher auch, diese moralischen Fragen, die Geralt immer hat, bei jeder Mission eigentlich, die er hat. Und hier im Piloten, finde ich, hätte man das echt besser ausarbeiten können.
Vor allem, da man es bei ihr ja durchaus nachvollziehen konnte, warum sie zu den Methoden greift, zu denen sie greift, ist die essentielle Frage für ihn ja auch moralisch gewesen, wie viel Bösartigkeit von ihr toleriere ich, bis ich einschreiten muss? Also was darf sie machen, bis ich sagen muss, okay, das reicht, ich fühle mich doch genötigt da.
Du kannst ja auch beide Seiten verstehen, das ist ja das Interessante daran. Genau. Das ist ja gerade das, dann wird es interessant, wenn du beide Seiten verstehen kannst und denkst, okay, ich weiß auch nicht,
weil, wie ich mich... Wenn das fehlt oder nicht genug bespielt wird, dann hast du im Endeffekt einen einsilbigen Superhelden, der sein Schwert cool schwingen kann, ein bisschen rumgrummelt, mal einen One-Liner droppt und das ist nichts Besonderes. Das haben wir tausendmal schon durchexerziert, gerade auch in diesem Genre. Also von daher, du musst halt diese Besonderheit der Figur oder auch dieser Welt dann einfach auch wirklich nutzen. Und das ist leider manchmal hier nicht der Fall oder vielleicht sogar nicht nur manchmal, sondern sehr oft. Und das ist schade. Das ist mir dann auch im Endeffekt aufgefallen. Also das hat sich dann auch in den weiteren Episoden so dargestellt, wobei da auch ab und zu so ein ganz komisches Ungleichgewicht war zwischen Humor, also man wollte so ein bisschen locker sein, ne? Es treten auch Charaktere auf, die versuchen so ein bisschen Spaß reinzubringen, aber dann wird es doch wieder sehr finster und sie haben so eine Idee, wieder diese moralischen Abgründe aufzuzeigen, aber irgendwie das Gleichgewicht oder zumindest die Balance ist etwas ungenau.
Ich würde gerne noch einen Punkt aus dem Piloten andeuten. Und zwar haben wir ja auch einen zweiten Plot im Piloten. Ja. Und zwar am Thron, Königshaus von Sintra sind wir, glaube ich.
Tim hat hier sogar eine Karte ausgedruckt. Ich werde komplett verrückt. Ja. Was ist das hier?
Sintra. Damit man mal sehen kann, da unten ist Nilfgaard.
Alles klar.
Sintra ist hier. Okay. Also dies grenzt aneinander.
Und wir erfahren ja auch so ein bisschen, wir sehen Ciri, ich glaube, es fängt auch an, die Einführung von Ciri ist, wie sie so als Junge verkleidet, mehr oder weniger in den Straßen ein bisschen spielt und dann aber natürlich die Enkeltochter ist der Königin.
Calanthe, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Und da fand ich es interessant, das ist Maggie the Frog aus Game of Thrones, die Seherin, Cersei gegangen ist. Also ich habe immer so Leute wiedererkannt tatsächlich. Ja,
bist du denn? Aber hast du sie wirklich wiedererkannt?
Ja, wirklich.
Oh, krass, aber nee.
Die kenne ich doch aus Game of Thrones, nachgeguckt und dann tatsächlich, ja.
Oh, Respekt.
Wo ist sie?
Und wir sind am Hof und das fand ich auch leider ein bisschen schade. Wir sehen dann ja, dass sozusagen Nilfgaard vor den Toren steht und dann eine Kampfszene mit der Lioness, mit Calanthe. Wieder diese Kampfszene fand ich war so medium. Ich weiß nicht, wie es euch ging da, effektetechnisch.
Wie sieht denn ihr das mit der Brutalität? Weil die Serie ist ja nicht zimperlich. Ist die überspitzt, übertrieben, genau richtig? Ich habe da ein paar Mal mir so gedacht, irgendwas läuft da unrund.
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß, es ist ein Hannah-Problem, aber bei jeder Szene, die ich sehe, sehe ich drei Sachen im Kostümdesign und im Setdesign, die mich stören. Ähnlich auch mit der Brutalität. Ich kann die nicht ernst nehmen, weil sie für mich nicht echt aussieht. Mm. Nicht, dass ich echte Brutalität will, aber wenn ich schon Brutalität sehe, dann stört sie mich, sage ich, also dann empfinde ich etwas diesbezüglich, wenn ich glaube, sie ist echt, in Anführungsstrichen. Und da ich das nie glaube bei Witcher, ist es für mich unglaubwürdig. Versteht ihr, was ich meine?
Keine Immersion, genau. Du kannst sie nicht fallen lassen.
In die genau, Welt. Also sie wirkt nicht echt für mich, was jetzt komisch klingt.
Und irgendwann ist es ja auch ein Stück weit inflationär, wenn du dann schon die 50. Leiche gesehen hast, die
du aussieht. Hat es bei euch gewirkt? Also wenn da so ein Kopf wegflog, das sah nicht echt aus.
Nee, also für mich war das so, okay, sie kämpfen. Und abgehakt so. Und dann war ich eigentlich schon gedanklich raus, muss ich leider sagen. Es hatte jetzt nicht so diesen epischen Effekt auf mich.
Die Showrunnerin hat ja auch extra betont, dass sie sich sehr an den Gewaltgrad, den vorgegebenen halten wollen, den aus den Vorlagen. Und Witcher-Welt ist ja eh alles andere als zimperlich. Dementsprechend hat sie das auch mal so, zumindest so umgesetzt, wie sie es versprochen hatte, was das anbetrifft. Allerdings, ich habe gerade auch in der ersten Folge teilweise noch das Gefühl gehabt, sie haben extra nochmal gezeigt, hey, guck mal hier, wir machen es auch brutal. Also Geralt musste die Leute da nicht halb so böse abschlachten, wie er es gemacht hat. Und ich denke, das war so ein bisschen zu gewollt an manchen Stellen dann auch.
Ja, bemüht ist auch ein Wort, das ich ganz oft in meinem Kopf hatte, generell über die ganzen Episoden, dass man sehr viel will und vielleicht irgendwann, der hat es schon erwähnt.
Weil das, da wollte ich mir noch ganz kurz final auch drauf eingehen, dann wird ja Syntra sozusagen eingenommen auch von Nilfgaard und du siehst dann halt auch die Stadt, die du erwähnst und wir sehen Feuer und Feuerfallbögen, wie heißt das, Feuerbögen? Feuerpfeile, so rum. Und dann sehen wir auch eine sehr dramatisch inszenierte, natürlich Todesszene von Calante. Und ich hatte immer das Gefühl, wir kennen diese Person doch gar nicht. Wir hatten so wenig Zeit mit ihr. Natürlich, wir wissen als Kenner der Story, wie wichtig sie auch ist. Und sie wird ja auch nachher nochmal wichtig, weil das hat ja auch, sage ich mal, in der Erzählung.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Eine andere Reihenfolge, es ist nicht chronologisch erzählt. Aber ich dachte mir, ihr dramatisiert diese Szenen so sehr auf, aber wir spüren nichts, weil wir diese Charaktere nicht kennen. Und dann werden noch so überdramatisiert irgendwie so hier Gift verteilt, weil alle sich umbringen. Und du siehst dann noch so ein paar im Bett liegen und sterben. Und ich denke immer so, ja, so what? Ich kann nichts fühlen, weil mir diese Charaktere nicht vorgeführt wurden. Und dann dachte ich mir immer so, wie schade. Du verplemperst so viel Zeit mit etwas, weil hätte man das später gesehen, wenn man die Charaktere einen Tick mehr kannte, wäre der Impact sehr viel größer geworden. Und dann sieht man noch diese furchtbare, das fand ich, war wirklich eine der Szenen, diese Tür oder diese Fensterszene, wo auch Maussack seinen Spruch abfeuert. Und das sah wirklich aus, wie als ob wir hier jetzt so eine Szene an der Tür drehen.
Aber das ist auch das alte Ding, ja, da auf jeden Fall, da bin ich bei dir, Hannah, aber es ist auch das alte Ding, was vielleicht auch Streaming-Serien zugrunde liegt. Die wissen ganz genau, dass die Leute jetzt im Nachhinein gleich weitergucken werden. Das heißt, sie können im Piloten das vielleicht auch wirklich einfach sich ein bisschen übernehmen und dann erklären wir den Rest schon in den nächsten Folgen und es wird ja auch ein bisschen was erklärt. Du kriegst ja ein bisschen Kontext zu den Figuren, zu der Königin. Du kannst vielleicht eine bessere Beziehung aufbauen, aber wenn du die Pilotfolge an sich nur guckst und dann vielleicht das so ein bisschen atmen lässt, dann werden da eklatante Makel halt einfach offensichtlich. Sie verlassen sich halt darauf, dass die Leute natürlich weiter bingen und dann sofort wissen, okay, jetzt weiß ich, wer das ist und jetzt hat das doch noch im Nachhinein mehr Effekt auf mich, aber ich finde es immer ein bisschen faul, wenn ich ehrlich bin von Serienmachern.
Aber stellt euch mal vor, wir hätten uns nur auf Geralt fokussiert im Piloten. Wir hätten nur Blaviken gemacht, vielleicht mit dieser moralischen Geschichte, die wir noch angesprochen haben, mit ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit. Das wäre so super gewesen als Pilot, hätte auch super funktioniert.
Logisch.
Absolut. Ich finde, sie haben einfach über diese ganze Entstehungsgeschichte des Krieges auch so drüber gebügelt, weil so gefühlt das Erste, was du hörst, wie die König und Königin miteinander besprechen.
Ja, die tuscheln irgendwas am Hof. Ja. Was ist das? Du musst die Untertitel anmachen.
Ich habe auch Untertitel angemacht.
Ich verstehe kein Wort.
Ja, kommen die jetzt wirklich? Ach nein, die würden uns niemals angreifen. Ja. Und gefühlt 10 Minuten später, oh, sie greifen uns doch an und sind vor der Tür.
Meine Königin.
Ich von mich dachte, soll sie dann so doof dargestellt werden?
Sie kam inkompetent vor, ach, die würden uns ja niemals angreifen. 10 Minuten später, ah, sie greifen wir uns an.
Vor allem, sie stehen vor der Tür, wo ich dachte, habt ihr keinen Schutz?
Haben wir nicht mitgekriegt.
Irgendwie eine Armee?
Auf einmal sind sie an der Grenze und dann gibt es schon eine Schlacht. Sie reiten kurz raus und dann.
Haben sie auch schon verloren und dann war es
das. Ja, also, das ist.
Das hätte man besser aufbauen können. Ich meine, man sieht ja auch in der Folge später, wie der nilfgaardische Anwärter auf die ihre Tochter. Wollten sie eine politische Heirat ankuppeln, über den sie sich dann lustig gemacht haben und ihn lächerlich gemacht haben. Und man wusste sofort, vielleicht wie in Telltale Games, konntest du schon über den Kopf stehen, Nilfgaard will remember that.
Stimmt, sie klingen.
Das hätte man, aber das kriegt man natürlich danach erst geliefert. So drei Folgen später in Folge 4. Also,
wollen wir mal auf die späteren Folgen
eingehen? Gerne.
Vielleicht
gerne.
Für die Leute, die jetzt einfach mal sagen, ich habe nur den Piloten gesehen, ich will jetzt weiterschauen.
Ja. Wie hat es denn bei euch dann gefügt? Ihr habt ja dann auch weitergeguckt. Also war da dann irgendwie die Neugierde, was da auch weiter passieren wird? Oder Selbstgeißelung? Wo habt ihr euch da auf diesem Spektrum wiedergefunden?
Nachdem der Schock überwunden war. Also ich habe dann, ich glaube, ich habe auch die zweite Folge zur Hälfte weitergeschaut und war noch mehr geschockt, dass ich erstmal Pause machen musste, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber dann, ich meine, ich bin ja auch wirklich, ich musste dann später mein Urteil revidieren, ein Stück weit. Wieder mal. Ich glaube, es kommt jetzt irgendwie mir sehr bekannt vor, dass ich nach drei Folgen irgendwie anders denke als nach einem Piloten. Wir hatten es zuletzt bei Apple TV Plus. Ich finde nachher wirklich, dass man sich dran gewöhnt irgendwie. Also, dass ich mehr reinkomme. Also mein Horror, es war wirklich eine Art von Horror nach dem Piloten, hat sich auf jeden Fall gelegt und ich war nachher, ich finde immer noch nicht, dass es eine gut gemachte Serie ist, vor allem auch handwerklich nicht gut gemacht. Es tut mir wirklich leid, das ist weiterhin mein größtes Problem und ich weiß, es ist ein sehr persönliches Problem. Ich hab's nun mal, ich kann es nicht ändern. Aber ich finde nachher, gerade so ab Folge 3, 4, sind da wirklich Szenen drin, die ich sehr gut fand. Und da sind auch wirklich Plot-Devices drin, die ich fast schon genial finde. Sie sind selten, aber wenn sie dann kommen und wenn Szenen funktionieren, finde ich, funktionieren sie sehr gut.
Tim, wie war es bei dir?
Mir ging es ähnlich, weil ich bin mit der Zeit besser reingekommen. Ich weiß nicht, ob es einfach daran gelingt, dass man ein bisschen mehr Zeit auch mit den Charakteren brauchte. Gilt ja im Grunde für jede Serie, natürlich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es dringend nötig war, um irgendwie Empathie zu erzeugen, dass man mehr Zeit und sicherlich auch mehr Zeit fokussiert mit den Charakteren verbringt. Und die Geschichte ist so stellenweise in den ersten Folgen immer in diese Drittel fragmentiert gewesen. Also in der ersten Folge waren es Ciri und Geralt, dann ist es in der zweiten Folge, glaube ich, alle drei wirklich, dann ist
genau.
Gibt's einen Geralt halt in Handlungsstrang, einen Ciri Handlungsstrang und Yennefer. Und das ist halt für mich die Sache, auch wenn die Folgen eine Stunde gehen, das splittet es einfach zu sehr, wenn ich jedes Mal nur 10 Minuten von der einen Figurserie dann wieder umgeschnitten wird, ich habe nicht genug Zeit, mich da irgendwie dran zu heften. Aber das haben sie in den späteren Folgen anders gemacht. Ich meine, allein die vierte spielt fast komplett am Court von Syntra.
Super. Ich fand die ganze Court-Szene von ihr war sehr gut.
Die war gut.
Wirklich, bis auf, ich muss sagen, setz dem du doch bitte lieber eine Maske auf, das CGI war wie, also ganz ehrlich, wir ziehen die ganze Zeit über das CGI her, ja.
Die in gewisser Art und Weise anders aussieht als Mensch. Und da hätte man vielleicht eine andere Wahl treffen können.
Ich finde das Witzigste, kurze Klammer, wenn dann, ich glaube, wir sind hier im Spoiler-Teil, wir können es erwähnen, wenn dann Pavetta, also die Mutter von Ciri, ihre Kräfte einsetzt, ist ja dann so ein riesen Wirbelsturm oder was auch immer herrscht da. Und da ist so eine Szene, wo Kevin so am Rand kauert und es sieht wirklich so aus, als ob er seine Perücke festhält. Ist wirklich, achtet mal drauf. Echt, das sieht wirklich so. Und ich dachte mir, ich habe so brüllend gelacht.
Ja.
Klammer wieder zu.
Ja,
ja, vielleicht war die Windmaschine war aber ja auch ordentlich an.
Also. Trotz fast weggewehter Perücke gab es ja dann da auch in dieser Episode dann eigentlich eine ganz nette Kampfsequenz. Also ich muss auch sagen, dann ist da wieder Schritt für Schritt gut durchgetimt und da bin ich immer so wieder wach, so, oh, guck mal hier, jetzt passiert
was. Ja, und das war ja auch der Punkt, dass die Königin Geralt darauf vorbereiten wollte, so ein bisschen, oder darauf anstacheln wollte, dass wenn dieser Zwischenfall tatsächlich stattfindet, mit dem sie, dass sie geahnt hat, dass sie ihn schon darauf vorbereitet, ob er nicht mal für sie dann einschreitet und sie nur eben für, das, was ja viele Leute machen. Er versucht ja neutral zu sein, aber die Leute versuchen ihn immer für ihre Zwecke mal aus niederträchtigen Gründen, mal aus netten Gründen für sich einzuspannen, letzten Endes. Und das war eine Sache, die wirklich auch stark gemacht war letzten Endes, was auch ihr einen gewissen Gewieftheit in ihrem Charakter gegeben hat.
Und auch die Liebesgeschichte wirkte halt wie so eine schöne Märchengeschichte. Ja, und Sapkowski hat ja auch immer gesagt, er bedient sich auch an vielen Märchen.
Küsst den Frosch so ein bisschen.
Genau, es hat wirklich auch funktioniert. Und ich fand auch Pavetta und Dooney heißt er, glaube ich. Ja. Ne? Ich finde, es hat irgendwie auch funktioniert für mich, komischerweise, obwohl er sehr merkwürdig
war. Er sah aus wie so ein gestachelter Pufferfisch, der sich so aufgeplustert hat.
Auch so ein bisschen, er hat hatte was Seehundmäßiges aber ja. auch.
Ich wollte gerade sagen, die Nase sah ja. so Seehundmäßig ja. aus.
Es ist schade, mich hat es dann immer mal wieder, also am Anfang habe ich gedacht, ach nee, wirklich? Und dann habe ich habe wirklich 5 bis 10 Minuten gebraucht, bis ich damit
klar kam. Aber sind das dann nicht auch, angepasste Erwartungen dann wahrscheinlich, dass man sagt, okay, jetzt sind wir erstmal tief gefallen, jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Das ist ja so ein klassisches Ding, man versucht sich ja irgendwie, man ist natürlich ein bisschen auch verheiratet mit diesem Ding, wenn man sagt, ich kenne diese Welt und irgendwie muss ich dem doch was Gutes abgewinnen, jetzt passe ich mich mal ein bisschen an, vielleicht wird es dann ja besser für mich.
Ja, bei allem, wie wir bisher darauf rumhaken, ich möchte es mögen und es gibt genug, in diese Welt hat unglaublich viel Potenzial und das merkst du an jeder Ecke. Genau. Und wenn das der größte Wunsch ist, an manchen Stellen einfach den Last Wish, genau, wie wir in der nächsten Folge dann hatten, bitte schmeiß den Leuten toss a coin to your Witcher oder ganz ehrlich, mach's mal eine ganze Geldbörse, die ihm vor die Füße legt, weil das kann die Serie einfach gebrauchen, weil sie ist es, ich habe das Gefühl, wenn sie mehr Möglichkeiten haben, besser zu arbeiten, dann wird es auch tatsächlich besser. Die kleinen Mikrokosmos-Geschichten funktionieren. Wirklich. Und man musste gerade bei der einzelnen, ich musste mich an den Look dann gewöhnen, aber die Geschichte an sich funktionierte wunderbar.
Aber findet ihr nicht auch? Und dann höre ich auf, drauf rumzureiten. Ich finde, der Look, das Set-Design, die Kostüme, sieht aus wie Serien vor 15 Jahren.
Ja, so ein bisschen.
Jeder Stein, wie du hast es Styropor genannt. Nachher, ich finde wirklich, jeder Stein, ich achte auch in der Höhle. Wenn wir nachher im Brokilon sind, jedes Blatt, jeder Baum sieht fake aus. Und ich denke immer so, ich hätte mir so gern so ein bisschen puristischeren Ansatz gewünscht. Ja. Aber auch hier, wir kommen ja noch auf die Hexeninsel, wollte ich gerade sagen.
Das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass immer viel überbeleuchtet ist und dadurch siehst du natürlich noch mehr die Kanten, noch mehr, dass da irgendwas nur hingeklatscht wurde mit ein bisschen Bastelkleber oder so. Und das finde ich dann auch, du kannst es halt auch gut tricksen. Sei doch clever. Nutz doch einfach die Möglichkeiten, die du hast, um das dann einfach vielleicht auch ein bisschen, da dieser Dark und Gritty Look ist auch mittlerweile schon ausgelutscht, aber du musst ja nicht wirklich das dann so krass überinszenieren, dass du halt wirklich jedes Funkeln gleich siehst und denkst, ach, das ist schon wieder irgendwas, was aus dem Computer kommt.
Aber typisches Beispiel noch aus dem Piloten. Wir sehen doch dann Ciri sozusagen wegreiten, in Anführungszeichen. Und dann benutzt sie ja auch ihre Kräfte. Wir erfahren ja auch, dass sie ihre Kräfte hat. Und dann ist da so ein Turm, den sie umwirft.
Der steht sehr gut da, mitten auf dem Feld.
Und der Turm wirklich, ich habe nochmal darauf geachtet, wenn er hinfällt, du siehst wirklich, wie der obere Teil des Turms so richtig reingedrückt wird, weil der Stein halt nachgebaut, Plastik, was auch immer ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann lass es doch weg, oder? Also, lass, wenn es scheiße aussieht.
Dieses lass es doch weg, habe ich so
oft in dieser
Serie.
Du kannst den Ansatz zeigen, wie es umfällt. Ich meine, es gibt genügend Tricks und Kniffe in der Regie, wie man sowas umgehen kann. Auch speziell auch was Monster angeht. Kurz in Nahaufnahme zeigen, aber nur in einem kleinen Schnitt, nie zu groß und in allen Bewegungen. Man muss sich, also die müssen sich ihrer Schwächen gewahr sein. Man muss wissen, man muss sich klar sein, wie es aussieht und dass es eine Schwäche ist bei dem Budget. Und dementsprechend, man kann ohne Probleme darauf da herumkommen.
Wobei ich mich immer wieder frage, das Budget soll angeblich bei 70 bis 80 Millionen US-Dollar sein, was ich mir niemals vorstellen kann.
Ich hätte gedacht 20 Millionen.
Ja, eben.
Wo sollen die hingegangen sein? Denn so,
in Cavill.
Ja,
also ich bin kein Fan von Gerüchten, aber der soll angeblich 400.000 pro Episode bekommen haben, US-Dollar.
Dann hatten sie noch genug Geld.
Eigentlich hätten sie noch genug Geld gehabt. Ich denke auch, dass diese Summe falsch ist.
Aber das sind ja nur 8 Folgen.
Ja,
sprich, sie hätten fast 10 Millionen pro Folge gehabt. Never ever.
Wobei das ja mittlerweile so der neue Standard ist und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich auch wirklich auf so ein Budget, dass auf diesen Etat hinauslaufen wird. Aber man sieht es nicht. Man sieht es nicht, wenn es wirklich das sein soll. Deswegen.
Und sie haben ja auch in Tschechien und Ungarn gedreht. Ne? Ja. Sie haben jetzt ja nicht in teureren, sag ich mal, Gebieten.
Ist ein bisschen eigenartig, ja. Also ich würde diese Zahl auch mit sehr viel Vorsicht genießen. Nee, es ist nicht sichtbar. Dafür.
Würde mich stark.
So du hast es gerade erwähnt, wir müssen noch über eine Person sprechen, die wir bisher eher am Rande erwähnt haben. Yennefer ist ja auch eine sehr zentrale Figur in der Witcher-Welt. Sie wurde halt, oder wird gespielt von, wir hatten sie auch schon erwähnt, Anya Charlotra. Sie ist eigentlich auch relativ unbekannt, also so viel habe ich von ihr noch gar nicht gesehen.
Ist sie auch nur bei Game of Thrones?
Nee, ich glaube nicht. Ich
kleine britische
nicht.
Sachen,
ja,
glaube ich.
Ja, genau sowas. Und ja, sie kriegt auch eine relativ losgelöste Geschichte von den Sachen um Geralt und Ciri. Du hast es erwähnt, Tim, es wird dann irgendwann immer ein bisschen aufgeteilt zwischen den dreien. Jeder hat so seine eigenen kleinen Abenteuer und es wird daraus hinauflaufen. Und die fünfte endet auch so ein bisschen, dass vielleicht dann irgendwie die ganzen Stränge zusammenführen für die letzten drei Episoden, weil die drei gehören zusammen in gewisser Art und Weise und bedingen sich und ihre Schicksale. Wie hat euch denn das um Yennefer so gefallen? Was da passiert ist, ihre Lehrzeit als junge Magierin und wie sie inszeniert wird und wie sich Anya Charlotra geschlagen hat. Anna hat ein breites Grinsen auf dem Mund und wir hatten gerade schon das Thema und komm, feuerfrei.
Ja, tittenfrei, sorry. Also ganz ehrlich, sie tut mir ja fast ein bisschen leid. Ich meine, sie hat wunderschöne Brüste, ja, alles gut, aber ja, du hast es, glaube ich, auch gesagt, sie ist, glaube ich, mehr oben ohne zu sehen als mit einem Gewand an. Oder das, Gewand zumindest offen.
Das ist zumindest leider der Eindruck, der hängen bleibt bei ihr. Das ist sehr, finde ich auch ein bisschen doof, dass sie so immer wieder so inszeniert wird oder inszeniert werden muss, ja.
Und was mich sehr stört, und deswegen will ich da noch einmal kurz drauf gehen, in der vierten Folge, die wir ja kurz besprochen haben, am Thronsaal, die ja eigentlich gut funktioniert hat, sehen wir ja auch Yennefer mal in einer Bewacherrolle. Wir sehen den Assassinen und wir sehen eine Art Skorpion. Ich weiß gar nicht, was das für ein Tier ist im Lore, verzeiht. Aber was ich so schade finde, ich weiß nicht, wie es dir ging, Tim, Yennefer wirkt so wenig mächtig. Und ich glaube, wir alle wissen, Yennefer ist sehr, sehr mächtig.
Sie kann Portale. Das nehme ich mit von der Yennefer aus dieser Serie.
Sie kann eigentlich noch viel mehr als Portale, aber ja, das ist so.
Und auch vom Aufbau dieser Szene, sie rennt erstmal weg, wo ich am Anfang schon dachte, what? Dann macht sie das Portal und dann geht sie eigentlich nur von Portal zu Portal. Sie werden verfolgt, okay. Ja. Sie werden getrackt, in Anführungsstrichen. Und dann erst tötet sie diesen Skorpion und dann kommt dann kommt wieder ein Portal und sie flieht. Und ich fand, das war für mich, ich dachte so, Yennefer, okay, spielt jetzt ja auch zeitlich vielleicht vor der großen, mächtigen Yennefer.
Ja,
also, ne, keine Frage, verstehe ich. Aber ich dachte mir so, also ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich dachte, ich spinne.
Ich fand diese Szene unglaublich langgezogen dadurch auch einfach. Man hätte sich zwei Portale sparen können. Ich denke jetzt, Leute, ich weiß doch, es läuft darauf hinaus, dass sie ihm weil der sie permanent verfolgt, dass sie ihm gegenübertreten muss. Dann lasst sie durch 3-4 Portale weniger wandeln und es hinter euch bringen.
Zumindest hatte sie was an. Für noch besser gewesen. Es hätte auch passieren können, dass sie noch ihre Kleidung verliert zwischendrin.
Ja, ich hätte vor allen Dingen erst auch, was ich allerdings einerseits dann wieder interessant fand, ich dachte wirklich nicht, dass sie die Mutter da auch wirklich als, dass sie die da liegen lässt, komplett. Mhm. Und macht sie ja auch erst im Grunde, dachte ich, fand ich hart, aber eigentlich eine gute Szene, die sie charakterisiert. Weil sie ist.
Passt zu diesen moralischen Grauzonen, die Serie auch hat.
Weil ihre grundsätzliche Zeichnung ja auch immer so ein Stück weit war, dass sie keine schlechte Person ist, aber sie kann, wenn sie will, komplett gewissenlos sein, wenn was für sie dabei herauskommt.
Ich meine, das wird ja auch so ein bisschen etabliert. Also wir sehen ja von ihr auch viel dann, wie sie halt dann auch erstmal von ihrem eigenen Vater verkauft wird tatsächlich. Mhm. Sie ist ja auf die Welt gekommen mit einem Buckel einer verformten Schulter.
Ja.
Verformung. Und dadurch wird sie natürlich immer beäugt und es stellt sich dann aber auch heraus, dass da vielleicht mit ihrer Herkunft noch ein bisschen was mehr im Busch ist, als man erstmal denken würde. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich versuche mich gerade zu erinnern, was schon ein bisschen her ist. Sie wird natürlich, mit ihr wird dann ein bisschen, ihr wird ein bisschen übel mitgespielt, sie wird auch angelogen da, wo sie ist, bei ihrer Ausbildung da. Und sie versucht dann auch auf Gedeih und Verderb ihre Verformung loszuwerden und irgendwie ein neues Leben zu beginnen. Und da war ich mir immer unsicher, ist das eine gute Botschaft oder eine schlechte Botschaft? Weil es irgendwie so dieses, könnt ihr vielleicht so ein bisschen folgen, was mein Problem ist? Das ist halt so, so wie du aussiehst, kannst du ja gar nicht dein altes Leben hinter dich lassen. Vielleicht ist es auch die Akzeptanz deiner selbst, die vielleicht die Idee wäre.
Du bist so hässlich für eine Magierin.
Genau.
Magierin,
ja, und das ist super seltsam gewesen, fand ich, oder?
Das ist aber auch, muss man sagen, Teil des Buches.
Ja.
Ne?
Ja.
Und was ich aber ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob das noch später rauskommt, das fand ich immer ganz interessant an Yennefer. Also erstmal Yennefer auch in den Büchern und auch in dem Game ist ja sehr alt. Also sie ist sozusagen 100 Jahre alt ungefähr grob und es kaschiert sie sozusagen mit Magie. Und da ist auch sehr viel Magie im Spiel mit ihrem Aussehen. Aber das Interessante ist ja, dass Geralt teilweise auch dahinter schauen kann.
Ja.
Also er sieht dann sozusagen, dass ihre linke Schulter
ein Tick zu hoch ist. Oh ja, genau, da macht er mal eine Anmerkung.
Genau, er sieht auch, dass ihre Nase ein Tick zu lang ist, dass die Lippen zu dünn sind oder sowas. Also sozusagen in dieser Kaskade von Schönheit, die da drauf projiziert wird geradezu, sieht Geralt aber sozusagen das wahre Aussehen von Yennefer.
Und er liebt sie trotzdem.
Die Hässlichkeit. Ja, aber es sind auch sehr merkwürdig, auch in den Büchern immer sozusagen, keine Ahnung, auch wenn die Verpackung schön ist, steckt noch eine hässliches Mädchen drin, die immer gemein ist und sowas. Weißt du? Also da sind auch sehr merkwürdige Zitate von Sapkowski drin. Ich muss gestehen, ich fand es hat mich nicht so sehr gestört, aber ich verstehe ganz genau, was du meinst. Denn es ist eine komische Botschaft.
Ja, ich kann es innerhalb der Geschichte insofern verstehen, weil es die Steigerung ihres Selbstbewusstseins repräsentieren soll, weil das erste Mal, als sie dann in ihrer neuen Form durch die Tore schreitet,
so ein bisschen Kokon-Schmetterling-mäßig, ne?
Ja, auf einmal hat sie halt wirklich ihr Selbstbewusstsein gefunden und immer ihre Persönlichkeit, die sie später letzten Endes auch annimmt. Und ich denke mal, das sollte diese Doppeltransformation ein bisschen repräsentieren. Auch wenn ich gesagt habe, es gibt auch Szenen, bei denen ich ihre Darstellung absolut schizophren fand, speziell bei dieser Portalgeschichte. Erst lässt sie da diese Frau einfach mal als Bait liegen, andererseits schicken sie sie dann aber nochmal zurück, um damit sie das Baby davon noch rettet. Und ich denke, die Frau lässt du, die Mutter lässt du ohne Probleme sterben, das Kind willst du dann retten. Das ist für mich entweder du versuchst beides oder gar nicht.
Also ich dachte, das ist wieder eine Anspielung auf ihr Kindwunsch. Ich glaube, das ist.
Ich hatte gedacht, ich versuche mich gerade auch wieder zu erinnern, dass die Mutter ja irgendwie getrackt werden konnte, weil sie irgendwas hatte.
Genau.
Und dass sie sozusagen dann Mutter von Kind trennen wollte, um das Kind zu retten. Weil, versteht ihr, wie ich es meine? Dass sie halt dann die Mutter dann zurückgelassen wird, weil wenn sie die Mutter mal rettet, wird der Typ ihr immer wieder folgen, weil er sie anscheinend irgendwie verfolgen kann. Es wird aber nie etabliert, ob das wirklich so ist. Das ist
ja,
das
sie Problem. Reißt ihr irgendeine Kette raus und dann dachte ich, ist es jetzt damit getan oder nicht?
Ist
und
halt mal wieder etwas clumsy, hast du schon gesagt, das ist so ein Wort, ein bisschen dolle bemüht, etwas umständlich. Das bleibt dann irgendwie dann so hängen.
Nochmal zurück, ich habe mir den Namen auch aufgeschrieben, Arethusa, ne? Das ist ja hier die Magierinsel. Genau, ich fand hier Tissia de Vries, möchte ich einmal betonen, finde ich, hat sehr gut funktioniert. Ja, also ich fand, sie ist auch eine der besseren Schauspielerinnen da.
Auch eine der Erfahreneren, muss man ja auch wirklich sagen. Also
ich mag aber auch Mäuse-Sack.
Maus-Sack.
Ja, ich setze mich gleich eine halbe Stunde hin und lese euch die Namen von den Figuren aus Witcher vor. Also es wird ein
und die Hexe? Sabrina.
Sabrina, genau.
Sabrina ist dabei. Oh, ja, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ihre Übung, die sie da am Anfang machen, das hat mich so an Hogwarts erinnert. Die machen ja auch noch einen Schwebezauber. Gymnasium, ich hätte nur gefreut, dass sie Wingardium Leviosa sagen. Ja.
Irgendwie sowas.
Allerdings hat das ja dafür gegolten, dass sie so ein bisschen, das erste Mal übrigens, die Magie in der Serie ein bisschen erklärt haben, dass das Magie immer etwas nehmen, um etwas geben zu können, ist. Das hat er ja zumindest den Sinn, das darzustellen, weil wir haben ja eigentlich als auch Buch- und Spielleser, wie das Magiesystem dieser Rollenspielwelt funktioniert, dieser Fantasy-Welt, ist auch immer eine nicht unerhebliche Sache letzten Endes.
Es ist der erste Ansatz. Ja, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass auch jemand wie Geralt natürlich auch ein bisschen Magie wirken kann.
Das hat mir ein bisschen gefehlt, dass sie das bei ihm ein bisschen. Man sieht, wie er seine Potions schlürft an ein, zwei Stellen, aber als jemand, der das nicht kennt,
trinkt er jetzt gerade Gummibärensaft oder so.
Er nimmt vorher, er könnte auch ein bisschen Aluhol sein. Ne? Er nimmt sich vorher nochmal einen Schluck.
Genau, richtig.
Und es gibt nämlich eine Stelle, an der er so eins seiner Science casten will. Das ist, glaube ich, in der vierten Episode, wo er einmal gegen diesen Sturm an und da siehst du, weil das so gleich verpufft, das siehst du kaum und du kriegst es kaum mit.
In meinem Piloten hat er so eine Energiewelle und dann will er, glaube ich, mit diesem...
Das ist Art, ich glaube.
Wahrscheinlich,
ja.
Dann hat er noch diesen Manipulationszauber gemacht, versucht er an Renfried, glaube ich, zu wirken. Damit sie halt irgendwie ihm zuhört. Und das macht sie zwischendurch bei einem anderen, glaube ich, auch nochmal, wo er dann so, okay, ich werde dir helfen. Und dann werden
der
jede
Gedankentrick
so,
ist. Das
aber ich gebe euch recht, ich glaube, jemand, der die Spiele nicht gespielt hat oder die Bücher nicht gelesen hat, hat keinen Plan, was er da macht. Ja, und wir sehen ja auch später noch in einem Kampf, wie er auch so den Boden so wegdrückt. Ne? Ja. Er liegt so und kämpft ja auch mit einem Wesen. Und da dachte ich mir auch so, Leute werden gar nicht schnallen, was er da tut. Die denken einfach, der Boden fällt zusammen.
Vielleicht. Ja, es ist ja manchmal nicht schlecht, wenn uns Serienmacher, Macherinnen uns das überlassen, das selber rauszukriegen.
Klar.
Ne, logisch. Das ist natürlich dann auch so eine Art Belohnung für uns. So, ach, ich check jetzt, worum es geht. Und das kann sich auch sehr gut anfühlen, wenn man das dann irgendwie sieht und diese Welt langsam für sich selber erschließt. Aber hier und da ist es in The Witcher halt dann vielleicht doch ein bisschen zu verkopft. Und dass man sagt, nee, ein bisschen mehr Erklärung, ein bisschen mehr Exposition. Wenn du sie richtig machst, kannst du gerne so viel Exposition machen, wie du willst. Der Holzhammer, den musst du halt vermeiden. Bei denen mögen wir nicht.
An einigen Stellen musst du den Zuschauer einfach, wenn du sagst, wir wollen ihn nicht an die Hand nehmen, dann musst du ihn trotzdem orientieren.
Ja.
Sprich,
und belohnen irgendwann.
Ja. Nicht irgendwie greifen, Binde um die Augen einmal rumgedreht und dann mit einem Holzlöffel los, dass er irgendwann mal auf den Topf schlägt. Also wirklich.
Ja. Also man kann ja vor allen Dingen, da die Handlung ja springt, um es nochmal konkret zu sagen, die Geschichte, das befasst sich ja mit den, gerade Geralds Handlungsstrang sind alles Kurzgeschichten, die alle zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten spielen. Aber es wird nicht einmal erwähnt, so richtig. Er kehrt an der vierten Jahr an diesen Kord zurück, der eigentlich nicht mehr existieren darf. Und da fragt sich immer, man muss erstmal stutzen und denkt, was ist denn da los?
So
ganz ehrlich, man muss es ja nicht lange anreißen. Es reicht eine kleine Bauchbinde, 30 Jahre zuvor, oder einfach mal die Stadt, den Namen der Stadt. Aber ich sag dir,
das ist immer schwierig, diese Bauchbinden.
Ich hasse diese Bauchbinden, muss ich sagen.
Die sind nicht schön, aber dann, oder lasst ihn, das ist natürlich die andere Möglichkeit, lasst ihn aus dem Off erzählen, wo er sich befindet, oder was auch immer. Aber man muss irgendwie versuchen, den Zuschauer zu orientieren.
Und ein Hinweis kommt, und deswegen fand ich das nämlich ganz, ganz cool, dass er endlich kommt. Und zwar ist das nämlich in Episode 3. Ihr habt es schon erwähnt, es ist nämlich da, wo jetzt also die Verwandlung von Yennefer stattgefunden hat. Auch mit, nochmal mehr Tits. Ja, sorry, ich dachte auch nachher mit den gespreizten Beinen. Vielleicht sehen wir jetzt noch so einen gespreizten Beinshot oder fehlte noch.
Oder irgend so ein Aal, der in der Ecke rumschlubbert.
Ja, genau. Also, wir sehen den auch. Also da dachte ich echt so hoch. Aber dann haben wir diese wunderbare Szene und erstmal dachte ich mir, dieser Cord da, der auf der Insel sieht auch schon wieder sehr merkwürdig aus vom Set-Design. Aber ich höre auf. Jedenfalls, Yennefer kommt in der Verwandlung in diesen Ball, der da stattfindet. Es funktioniert auch. Ich dachte mir auch so, also ich fand es irgendwie eine coole Szene. Und sie geht dann natürlich, es geht dann auch um Politik, ne, zu wem sie als Magierin kommt. Das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz. Aber wir sehen im Publikum dieses Courts, nämlich ein Geschwisterpaar. Und da dachte ich so, danke, endlich, ihr macht den Hinweis, ihr macht den Boden, in den Bogen, ihr macht die Schleife drum, lieber Felix, wie du immer sagst. Denn wir haben ja vorher erfahren, wir sehen eigentlich so einen klassischen Witcher-Case, ne?
Of the week.
Ja, und das fand ich nämlich super, wie dann dieses Bild von diesem incestuösen Geschwisterpaar, was auch eine interessante Geschichte ist, keine Frage, dann in Jung zu sehen ist und wir denken, der Zuschauer lernt, oh Gott, wir sind früher, die sind jünger.
Das muss ich der Serie aber auch positiv anlassen. Das fand ich auch gut. Das fand ich gut, dass sie dann so mal
es kam clever, einen Tag später.
Clever versteckt haben. Pass mal auf, hier gibt's noch eine andere Zeitebene. Du bist gar nicht, läuft nicht parallel ab, das Ganze. Und dachte ich auch so, okay, das ist jetzt mal so ein Haben, also auf der Plusseite. Ne? Das nehme ich mal mit. Und da habt ihr mich jetzt gerade mit dem Moment. Da möchte ich gerne mal wissen, wie ihr das jetzt auseinanderklamüsert am Ende. Das fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja.
Faultest und Adder. Ich habe es mir sogar extra aufgeschrieben und ich fand, es hat wunderbar funktioniert. Und ich fand, da dachtest du auch so, ach, wie intelligent, wie klug, ne? Bitte mehr davon.
Das stimmt. Also, das ist der Wahnsinn. Manchmal gibt es da so richtig tolle Ideen. Und die sind auch gut umgesetzt, ob es jetzt eine gute Kampfszene ist oder ein Ohrwurm, der durchaus gegeben ist, muss man sagen. Es gibt musikalische Einsätze von einem bekannten Charakter aus dem Universum, die sind irgendwie...
Die Songs funktionieren.
Ja, geht irgendwie runter, ja. Musik generell finde ich in Ordnung, was natürlich auch ein bisschen verwöhnt von den Witcher-Spielen, weil da ist der Soundtrack, glaube ich, fantastisch.
Das ist gut, das ist auch nicht zuschlagen, tut mir leid.
Das ist ein fieser Vergleich, es geht einfach nicht.
Ich möchte noch eins kurz erwähnen zu Yen, wenn ich darf. Dann können wir, glaube ich, Yen auch abschließen, und zwar diese Szene, sie in der Höhle. Also jedes Mal, wenn ich diese Höhle sehe, sorry, das ist, glaube ich, die schlecht gebauteste Höhle, die ich jemals gesehen. Also sorry, ich bin wieder zu hart, aber, und diese Liebesgeschichte plus die Sexszene vor Publikum.
Ja.
Diese ganze Storyline hat mich gestört.
Ich fand es auch, es hat mir nichts gegeben, ich sag's mal so. Also ich wusste nicht, was soll das? Warum machen wir das?
Ich wusste, witzigerweise, es ist bei ihr gerade, speziell die Höhle, in der sie ihre Ascension hat, in der sie ihre Kräfte bekommt.
Die Aalhöhle.
Die Aalhöhle, richtig. Das ist so gegenteilig, wie es jetzt klingt. Das wäre die einzige Szene gewesen, wo ich gesagt hätte, da hätte es Sinn ergeben, wenn sie sich die Klamotten vom Leib nimmt und in diesen scheiß Teich steigt.
Stimmt. Alle anderen Szenen brauchen das nicht.
Alle Szenen hätten es nicht gebraucht, aber das wäre diese Szene, wo ich gesagt hätte, da wäre es angebracht, da hätte man es machen können.
Wenn ihr schon nackt habt, dann maximal in der Szene.
Geben wir mal vor, selbst wenn es im Buch nicht komplett genauso steht, aber das ist doch die Gelegenheit zu sagen, sie bildlich deutlich zu machen, dass sie ihre Kräfte, dass sie erwachen. Und das finde ich ist auch, das ist wieder so ein Regieding. Wie inszeniere ich, wie sie diese Kräfte erwachen? Guckt sie wieder einfach nur einmal bedröppelt in den Teich und weiß nicht, was los ist? Oder lässt du sie ihre Robe abstreifen von hinten und siehst, wie sie da reinsteigt oder wie sie danach aufsteigt?
Ja, wir denken an Dani, ne? Und ans Feuer. Ja, oder
halt, aber ich wusste so oft, können. Waren so viele Versatzstücke drin, wo ich dachte, so ein bisschen abgekupfert, ich möchte das nicht direkt so sagen, aber wie Kalanti zum Beispiel aus dem Fenster fällt. Wer denkt da nicht sofort an Tommen?
Ja,
dann,
das Fenster ist auch noch besser.
Und
die Stadt.
Und generell diese Art ist hier, die Nacktheit nach 10 Minuten, Ding, die Klingel geht an, ist, glaube ich, ein Pilotenvergehen, was sonst genauso. Und ich will nicht sagen, dass es komplett kopiert ist, weil das Genre, das oder generell die Art und Weise, so ein Genre zu machen, da hat man schon oft sowas gesehen. Das hat man.
Und das Witcher-Universum ist auch so aufgebaut.
Aber es fehlt irgendwas Eigenes irgendwie, finde ich.
Was ich noch sagen wollte, was mich auch stört, und das kann ich auch ruhig sagen, ich meine, das ist auch jedem Zuschauer, glaube ich, klar, der das nicht kennt, die Liebesbeziehung zwischen Yennefer und Geralt ist eine sehr wichtige. Hm. Und schon in der fünften Folge ist ja dann auch das Aufeinandertreffen und dann auch der Akt, in Anführungsstrichen. Und ich dachte mir, es kann nicht euer Ernst sein. Wir sehen sozusagen Yennefer in der Höhle, in der Sexszene. Wir sehen Geralt bei einer Prostituierten mit Renfrey, mit was auch immer, jedem irgendwie. Wir sehen verschiedene Sexszenen. Und dann ist sozusagen das erste Mal Aufeinandertreffen zwischen Yennefer und Geralt. Du siehst nicht mal den Kuss, weil hier seine Perücke darüber luschert oder ihre Haare, ich habe keine Ahnung. Und die Szene ist so in 3 Sekunden fertig.
Sehr zahm auf einmal, ja.
Und ist super zahm und du denkst so, das hat mich wirklich gestört.
Die Witcher-Ultras.
Ich kann es verstehen, ehrlich.
Ja, danke, Tim. Zünden
ihre Fackeln an.
Nein, aber das sind wieder so Entscheidungen, auch Regieentscheidungen einfach oder Storytelling-Entscheidungen, Showrunner-Entscheidungen, die ich nicht begreife.
Ja,
ich begreife sie nicht.
Das ist aber anhand von ihren Nacktszenen kannst du tatsächlich erneut, wie schwach sie ab und zu ihre Prioritäten setzen. In den Szenen, in denen es nicht nötig ist, ist sie nackt. In den Szenen, wo es funktionieren würde oder angebracht sein könnte, wenn man es möchte, ist es halt zu zahm dann in dem Vergleich.
Tja.
Ja, man hätte diese Entscheidung einfach besser treffen können. Ja.
Entscheidungen Absolut. Hätten besser treffen können, gekonnt. Boah, jetzt, wir machen nochmal. Man hätte bessere Entscheidungen treffen können, tatsächlich, mehrfach in dieser Serie. Das ist vielleicht so ein bisschen das große Ding, was man am Ende mitnimmt. Ich hatte mir sogar hier nochmal ein paar Regisseure aufgeschrieben, die 4, die involviert sind. Wobei ich eigentlich sagen muss, da sind welche bekannten Namen wie Alex Sakharov dabei, der von Game of Thrones ganz viel gemacht hat, Sopranos Kameramann war und Rome und was weiß ich. Und aber irgendwie eine besondere Note, irgendwas Spezielles sehe ich nicht raus, muss ich sagen. Also nicht, dass ich wüsste, dass ein Sakharov irgendwas Besonderes hat, aber es fühlt sich ein bisschen generisch und öde an, genau. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sind eigentlich durch, ja. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr als eine Stunde über The Witcher gesprochen, die neue Netflix-Serie, die ab dem 20. Dezember jetzt zu sehen ist. Ihr habt da draußen eventuell auch schon ein bisschen was gesehen. Vielleicht seid ihr auch schon durch. Wir haben jetzt noch 3 Folgen vor uns.
Interessanterweise aber auch für uns, das gucken alle weiter trotzdem, oder?
Natürlich, ich bin super gespannt.
Das ist der Punkt.
Jetzt werde ich die 3 auch noch irgendwie.
Also ganz ehrlich, ich kann auch nicht sagen, dass es mich irgendwie so abgeschreckt hat, dass ich nicht weitergucken will. Ich finde, es ist letzten Endes gibt es zwar Sachen, die mich stören, aber ich finde, unterm Strich fand ich nichts so schlecht. Es ist durchschnittlich. Es hat so viel Potenzial und ich möchte es mögen. Es ist auch wirklich, das kann ich noch 10-mal betonen, ich möchte es wirklich mögen. Ja. Und ganz ehrlich, wenn man gewisse Dinge ändert und es muss mit am Budget liegen, gibt denen mehr Budget und dann ist da noch wirklich was drin. Die 2. Season ist doch auch schon beschlossen. Wenn die besser aussieht, was einfach in der Fantasy-Welt wichtig ist. Tut mir leid, wenn es so oberflächlich ist, aber eine Fantasy-Welt muss nach was aussehen und darf nicht raus.
Ich verstehe absolut, was du sagst. Manchmal ist es bloß so ein bisschen ermüdend, wenn man, wie lange kann man einen Durchschnitt akzeptieren und hoffen, dass es besser wird?
Ja.
Und ist es dann überhaupt, also im Endeffekt hatten die jetzt sehr viel Zeit, um genau diesen Fehler nicht zu machen. Und jetzt haben sie halt, keine Ahnung, wie viel Millionen für 8 Folgen rausgebuttert und jetzt, das ist jetzt ihr Lehrgeld, was sie zahlen. Das ist schon ziemlich krass.
10 Millionen für...
Ja, nee, genau, ich meine... Sie haben jetzt viel Geld, ich weiß nicht, wie viel. Ja, also, ob es jetzt.
4 wäre ja gar nicht so viel.
Nee, aber, ne? Viel meinte ich. Also,
ach, viel, ach sorry.
4. Sie haben trotzdem wahrscheinlich viel Geld für 8 Episoden rausgebuddert und jetzt ist es im Endeffekt dann doch nur Lehrgeld gewesen. Jetzt wissen Sie vielleicht nach 8 Folgen, okay, daran sind wir. Das ist schon ein bisschen pervers, eigentlich, wenn man überlegt, dass sowas heutzutage einfach fast schon gang gäbe. Wir haben es ja auch ein bisschen bei Carnival Row gesehen, Anna. Da war es ja ein ähnliches Problem.
Ich wollte gerade sagen, und Sie machen ja einen ähnlichen Wechsel auch, ne? Ja. Finde ich auch ganz interessant. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das Worldbuilding allein vom Setdesign und vom Kostümdesign bei Carnival Row stärker fand. Obwohl wir auch Probleme damit hatten.
Ja.
Und hier, ich gebe euch absolut recht, wir alle wissen, dass ja auch gerade bei Fantasy-Serien gerade das Gefühl, was wir haben in der Welt, muss irgendwie funktionieren. Und ich glaube selbst, ich meine, es gab ja auch Millionen von Leuten, die fanden, die Trailer-Rüstungen sahen toll aus.
Ja.
Super, hier ein Skrotum zu sehen, was irgendwie plastikmäßig draufgestülpt ist. Okay, da gibt es genug Leute, die das, glaube ich, nicht stören wird. Und in dem Sinne freut mich das auch wahnsinnig für die. Aber ich finde es auch so schade, weil ich denke, mittlerweile siehst du einfach an Serien wie Game of Thrones in den letzten 10 Jahren, selbst ein Outlander, du siehst einfach, was da wirklich im Kostümdesign und im Setdesign möglich ist. Und ja, ich finde, das ist hier wirklich, hat nicht funktioniert. Ja. Trotz dessen bin ich auch, ich bin ein bisschen pissed, dass ich Freitagabend eingeladen bin, denn ich würde eigentlich lieber die drei Folgen Witcher gucken. Deswegen, weil das macht Spaß und ich gebe euch, ich muss es auch sagen, ja, so sehr ich schimpfe und so sehr ich mich aufrege, ich bin jetzt drin und ich will weiterschauen und deswegen, es funktioniert auch für mich.
Ganz so geht's. Und man muss ja auch so sagen, jetzt ist die Season durch. Sie wissen, sie haben den unglaublichen Luxus zu wissen, dass sie noch weitermachen dürfen, eine Staffel. Und die Dreharbeiten werden ja, nehme ich mal an, noch nicht angefangen für die neue Staffel. So, und jetzt haben sie haben das Feedback der ersten Staffel, was sie jetzt bekommen. Sie haben den Luxus, sie wissen, dass sie weitermachen können. Wenn jetzt ist es Zeit, wenn wir haben ja auch gesagt, die Showrunnerin hat war sehr offen in ihrer Kommunikation. Wenn sie tatsächlich auch den Fans zuhören, dann wenn sie bleibt. Aber wenn sie den Zuschauern zuhören wollen, haben sie jetzt natürlich die wunderbare Möglichkeit
so, dazu. So, dear Lauren Schmidt-Hinrich, if you listen to us.
Nein, aber das Ding ist ja, ich weiß selber, wenn jetzt wirklich 50 Millionen, das schauen sollten nach Netflix-Angaben, was auch immer, vielleicht wollen sie auch nichts dran ändern. Vielleicht denken sie, das ist gut so und die weißt du, die Kritiker regen sich wieder oder irgendwas auf.
Das hoffe ich natürlich nicht, aber sie haben die Möglichkeit.
Wir werden Netflix-Zahlen bekommen.
Was ich noch interessant finde, im Endeffekt, was ich krass fand, als ich dachte, ich schaue jetzt Witcher, dachte ich, bevor ich die ersten Bilder vom Set sah, dachte ich ja wirklich, sie werden Fehler machen bei der Darstellung von Geralt und Fehler machen bei der Darstellung von Ciri.
Beides haben sie nicht, eigentlich.
Und das Setdesign und das Kostümdesign wird hervorragend sein, so wie es heutzutage gang und gäbe ist. Und deswegen bin ich so völlig baff, weil es ist komplett andersrum.
Bizarro-Welt.
Ja, Geralt und Ciri finde ich funktionieren, obwohl, wie gesagt, absolut. Der Bruchelon fand ich war auch ein Tiefpunkt hoch 10, das tut mir leid.
Das ist dieser Wald, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ich was Brocki, also, wie man schreibt, keine Ahnung.
Der Brokkoli,
genau. Brokkoli-Wald, das habe ich mitgenommen, Brokkoli, okay, gut, mag ich nicht.
Und Setdesign und Kostümdesign, wo ich dachte, das wäre, sag ich mal, heutzutage mit den ganzen Experten, mit den Dokus, die wir drüber sehen, mit einer Clapton, weißt du, mit was da heutzutage alles schon geht in der Serien- und auch Filmwelt. Und es wundert mich wirklich. Es wundert mich.
Wo wir noch bei den gelungenen Charakteren sind, wo Geralt ja auch wirklich zuhört, wie habt ihr den Jaskier empfunden als eindeutiges Comic Relief? Ich fand ja persönlich, der läuft auf einer sehr feinen Linie zwischen noch akzeptabel und lustiges Comic Relief und Nervensäge. Ja. Und das ist eine sehr dünne Linie bei ihm.
Ich bin jetzt überlegt, ob er nicht irgend so ein Boygroup-Mitglied ist irgendwo, weil der kam, das
so wird er aber auch tatsächlich dargestellt überall.
Ja, also. Und deswegen war ich mir immer ein bisschen unsicher und geht so, ganz ehrlich. An irgendjemand erinnert mich der Schauspieler, ich weiß aber nicht wen. Und wie gesagt, ich hatte es ja schon mal kurz erwähnt, ein paar Songs fand ich eigentlich ganz catchy, das ging ganz gut.
Ja, das stimmt, aber, das ist übrigens eine schöne Sequenz am Ende dadurch.
Ja, aber grundsätzlich, wie du sagst, dieser feine Grat zwischen, oh, jetzt geht er mir gerade richtig auf den Senkel und ist eigentlich ganz amüsant, das ist schon, ich bin da noch nicht so richtig sicher.
Mir ging der gar nicht so sehr auf den Senkel, ehrlich gesagt, komischerweise. Mhm. Nö, finde ich, hat funktioniert, auch finde der Humor hat, nicht, dass ich gelacht habe, ich glaube nicht, aber ich fand, der hat mich auch nicht gestört, obwohl ich natürlich den Game Dandelion, wie auch immer er ausgesprochen wird, sehr viel lieber mag. Habe ich eigentlich gar nichts auszusetzen.
Na gut, also das war bei mir auch sehr, sehr gemischt, muss ich sagen. Aber
ich meine, wir sehen nun mal ganz kurz noch mit Triss Marigold, einen relativ wichtigen Charakter, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht zu weit. Ich würde eigentlich gerade schon abmoderieren. Und vielleicht kommt da noch was bei ihr, weil sie ist ja wirklich nur in einer Folge zu sehen, wenn ich mich nicht täusche, oder zwei.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen am Schauspiel auch gezweifelt bei Triss.
Ich kann das nicht beurteilen.
Also da hatte ich wirklich ein bisschen Probleme. Jetzt war ich aber auch nie ein großer Triss-Fan. Das Streiten.
Ich mochte Triss immer lieber als Yennefer.
So, oder? Genau, deswegen ist natürlich Team Yennefer.
Ich bereue jetzt schon, was ich angerichtet habe.
Aber fandet ihr Triss einen interessanten und gut irgendwie dargestellten Charakter?
Wenn ich sie nicht kennen würde von den Spielen, wo sie halt auch ein bisschen anders aussieht, dann wäre das halt irgendeine Magierin, die auch jetzt nicht für mich besonders ist. Also das ist eine Figur, die da ist, aber nicht wirklich Eindruck hinterlässt.
Es war, aber das muss man auch dann sehen, die unterschiedliche Inszenierung. Ihr Auftritt im Vergleich zu Yennefer ist ganz anders inszeniert und dementsprechend
We don't care about Triss in this TV-Show. Wir wollen nur Yennefer.
Ja, ja, so sieht es ein bisschen aus, aber genau die Wahl scheinen sie einfach
hat bei ihr. Hat er wahrscheinlich keine Nacktklausel unterschrieben.
Ja, genau, dann bist du nicht drin, du nimmst raus.
ist ja auch eine junge, die ist ja auch eine junge Schauspielerin.
Ich hab manchmal wirklich die Idee, das wirklich,
klar. Aber es war so.
Ne? Du, ganz ehrlich, das ist eine ganz, deswegen ist es auch so eine junge Schauspielerin, die doch so gut wie keine anderen Jobs oder bekannten Jobs hatte, die wird diese Klausel nicht drin haben, die stellt sich nicht.
Traurigerweise ganz oft diese Überlegung gehabt beim Gucken, dass ich sage, okay, mich wundert es nicht, dass die Besetzung um Kevin Rome relativ unbekannt ist, weil sie halt da mit Schauspielerinnen oder Schauspielern zusammengearbeitet haben, die vielleicht noch ein bisschen kulanter sind, wenn es um ihre Darstellung geht und um die Nacktheit, die sie zeigen müssen, um halt ihren Durchbruch zu schaffen. Und das ist, wenn es wirklich so ist, ich möchte jetzt ja keine Vorwürfe erheben, weil wir können es ja nicht belegen, aber ich kann mich von diesen Gedanken nicht freimachen. Wenn es wirklich so wäre, dann wäre das schon eine echte Sauerei.
Außerdem willst du diese Rolle ja auch nicht ablehnen, wenn du, das ist doch die Rolle, warum, so, das ist, kann das ja schon verstehen.
Ich dachte ja auch die ganze Zeit, bitte, ich hoffe, du hattest einen Bademantel am Set. Das war wirklich mein Gedanke dabei. Bitte, ich hoffe, du hast, wenn du hier, ich weiß nicht, 3 Tage nackt rumlaufen musst, ein Bademantel am Set. Ja. Denn das haben wir ja hoffentlich jetzt in diesem Jahr durchsetzen dürfen.
Sollten wir gelernt haben, ja. Okay, jetzt aber wirklich Schluss. Reicht.
Ich bin sehr gespannt, was die Zuhörer sagen
dazu. Ja, da könnt ihr uns...
so geht. Aber ganz, ich habe tatsächlich aus unseren Kommentaren auch schon mal so ein bisschen rausgehört, dass zumindest Leute in den Trailern auch gesagt haben, ja, mich reißen teilweise die Kulissen raus. Und
wirklich, ich habe nur Positives gelesen.
Viel, ja, aber ich habe ein paar Kommentare gesehen, weil ich gedacht habe, oh, das deckt sich mit dem, was wir, über das wir uns unterhalten haben. Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die davon abgeturnt wurden.
Ich finde, es ist Kostüm-Anti-Porn. Darf ich das erwähnen? Es ist wirklich, es ist, in jeder Szene fällt mir was auf, was mich stört.
Der einzige Porn, den es gab, war der erste Weichzeichner nach 10 Minuten.
Es gibt mehr als Porn in dieser Serie irgendwie. Aber egal. So, jetzt muss ich aber wirklich mal, jetzt sind immer irgendwas. Ja. Ich muss ja auch irgendwie meiner Aufgabe als Moderator gerecht werden. Wir machen an der Stelle jetzt hier Schluss. Hannah hat es bereits gesagt, Tim auch. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt zu The Witcher. Ihr könnt uns wie immer eine Mail schreiben, podcast@serienjunkies.de, und euer Feedback hinterlassen. Ihr könnt unter diesem Podcast-Artikel, der dann auf unserer Seite erscheint, natürlich kommentieren. Ihr könnt auf YouTube kommentieren. Ihr könnt uns wie immer auch generelles Feedback auf Apple Podcasts hinterlassen. Ein paar Sternewertungen, da freuen wir uns immer drüber. Also ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, auch direkt persönlich. Sind wir natürlich für euch verfügbar, und zwar auf Twitter. Und da bist du unter dem Handle zu finden, Hannah.
@MediaWhore, MediaWhore. Ich poste sehr viel CDPR Content momentan. Also,
ja. Wir hoffen, dass noch eine coole Cyberpunk 2077 Jacke bei abfällt.
Ich hab schon eine.
Ah, du hast schon eine.
What?
Das wusstet ihr gar nicht?
Nein.
Tim, wo findet man dich bei Twitter?
Ihr könnt mich unter @quacklesass finden.
Ja, und mich findet man auf Twitter unter dem Handle @JohnFerrari. Ja, ein John mit Y, auch ein bisschen Witcher-esque bei den ganzen Namen. So, ihr könnt
hast du noch einen Bestseller-Namen zum Abschluss?
Ich finde generell Eist, finde ich großartig, weil wie kommt man auf die Idee, einen Charakter Eist zu nennen, als würde man, da fehlt irgendwie ein Buchstabe. Ein Konsonant fehlt irgendwie. Polen,
Felix.
Ja, aber irgendwo habe ich noch einen gesehen. Sir Laszlo ist generell ziemlich cool, aber Laszlo ist ja nicht so besonders. Aber wirklich, einige kennen ihn aus den Spielen, aus den Büchern. Natürlich ein absoluter Brecher ist wie immer Krach and Krait.
Oh, ich war aber so glücklich, ihn zu sehen.
Ja, also da gibt's wunderbare Sachen, da könnt ihr ein schönes Trinkspiel draus machen. Gibt's diesen Charakter in Witcher oder nicht? Denkt euch einfach Namen aus und dann druckt ihr die Liste aus von IMDb und es wird ein großer Spaß zu Weihnachten, ich sag's euch.
Waldeforts.
Ja, genau, zum Beispiel auch Waldeforts. Judy, wir sind durch. Es war mir eine große Freude, mit euch sehr intensiv über The Witcher zu sprechen. Und liebe Leute, wir hören uns wieder, auch nochmal in diesem Jahr. Wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline. Es gibt noch ein bisschen was, wo wir zurückblicken auf 2019. Und dann machen wir eine ganz kleine Podcast-Pause übers Neujahr. Und dann hören wir uns sicherlich auch im nächsten Jahr wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Kommentiert schön, seid fleißig, schickt uns was Cooles. Und bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.